Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Hallihallo, herzlich willkommen zur Radio Tux Ausgabe im Januar 2026. Heute mit Thorsten. Hallo Thorsten.
Gude.
Du machst sehr viel mit Sprache und da werden wir uns heute auch noch drüber unterhalten. Aber wir haben uns kennengelernt auf der FrostCon letztes Jahr. Und genau, du hast mir mal gesagt, du hast mir schon mal eine E-Mail geschrieben. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, gut, muss ich nochmal nachgucken. Habe ich tatsächlich gefunden. Und jetzt haben wir uns zusammengemailt und bestreiten hier mal diese Januarsendung, weil das mit diesen Sprachgeschichten fand ich sehr interessant. Und ich kann dir eine Sache sagen, ich habe auch ein bisschen damit rumgespielt, nämlich wer aufmerksam zugehört hat, hat deine Stimme tatsächlich schon gehört im Outro der letzten Folgen. Ich habe das dann gleich mal aktiv angewendet.
Das freut mich doch sehr zu hören.
Ja, hat funktioniert. Ich hatte nämlich niemanden, der es einspricht und ich finde es immer blöd, wenn ich dann alles anspreche. Wenn man mich im Intro und im Outro hört, war mir das zu viel und jetzt hört man dich dann im Outro. Muss ich dann für diese Sendung auch noch machen, aber kriegen wir bestimmt hin. Aber FrostCon, die FrostCon ist ja eine der größeren Open Source Linux Konferenzen in Deutschland und die ist jedes Jahr so im August rum. In der Rhein-Bonn-Sieg-Region da in St. Augustin und immer ein großes Ding. Wie hat dir denn die FrostCon letztes Jahr gefallen? Du warst ja da, wir haben uns da ja kennengelernt.
Genau, wir haben ja dann abends auch an dem sozialen Teil durchaus die eine oder andere Stunde miteinander verbracht. Ja, ne, die FrostCon ist jedes Mal, also das klingt so, als wäre ich jetzt schon hunderte Mal da gewesen, wobei sie hatte dieses oder letztes Jahr ja auch Jubiläumsjahr. Ich war jetzt insgesamt erst zweimal da, aber ich muss sagen, beide Male war das wieder eine total schöne Veranstaltung. Also abgesehen von immer wieder interessanten Vorträgen, was mich total fasziniert in der FrostCon, ist einfach, dass Menschen, die einfach Leidenschaft für Themen haben, zusammentrifft. Also da geht es nicht um irgendwelche großen Marketing oder sonst irgendwelche Veranstaltungen, es sind einfach Enthusiasten und ich liebe es persönlich, einfach mir Vorträge anzuhören von Leuten, die glauben an das, was sie erzählen und die diese Passion mitbringen. Und da findest du ja auf der FrostCon eigentlich exklusiv genau diese Leute. Und das schätze ich sehr.
Ja, und auch zu allen Themen, ne? Also egal, ob du jetzt, keine Ahnung, ob du Züge magst hier oder die du nur steuern kannst, irgendwie kann man sich ja angucken, dass du da tatsächlich deine Modelleisenbahn irgendwie automatisierst. Du findest irgendwie Leute, die sich mit Smart Home beschäftigen, Leute, die ja auch ich würde nicht sagen, komisches Zeug machen, aber es sind Sachen, mit denen hat man gar nicht gedacht, dass man es vielleicht mal braucht. Es ist eine sehr bunte Mischung, wie du schon richtig sagst, ja.
Ich glaube, ich hatte das mal gesehen, in der letzten oder in der vorherigen FrostCon, wo ich war, da gab es auch einen schönen Vortrag, da hat jemand gezeigt, wie sie Fledermauspopulationen zählen, also mit welcher Technologie, in welchen Open-Source-Projekten die quasi Fledermaus, ja, die Zahl oder die Population so ein bisschen tracken. Und wie du sagst, das ist natürlich jetzt kein klassisches IT-Projekt, was man erwarten würde, wenn man sagt, was hast du denn so für IT-Projekte im Kopf, dass man Fledermauspopulationen zählt. Das ist genau diese Bandbreite, die es auch spannend macht, definitiv, ja.
Genau, aber ansonsten geht's auch, ne, Freifunk war da, es ging um CMS-Systeme, um Smart Home, habe ich schon gesagt, OpenHub war zum Beispiel da, die OpenHub-Community,
SUSE. Lernstick war da.
Wer war
also
da?
So eine Lernstick, also quasi so eine Schweizer Distribution, die sich an Schülerinnen und Schüler richtet oder auch an Lehrkräfte, dass man quasi einfach von einem USB-Stick eine einheitliche Lernumgebung hat für Leute, die eben vielleicht nicht die neueste Hardware sich leisten können oder keinen Zugriff haben auf irgendwelche aktuellen Betriebssysteme, dass man da einfach sagt, man hat für alle Klassen quasi einfach USB-Boot, eine einheitliche Lernumgebung. Sowas finde ich auch total spannend. Oder Themen, glaube ich, Open Talk, also so, ja, lokal lauffähig oder souveräne, ist ja auch so ein Thema, digitale Souveränität, Videokonferenzlösungen. Also ja, genau, ich glaube, da gibt es so viele Varianten und so viele spannende Themen, die kriegt man gar nicht alle zusammen.
Genau. Also, ne, es, natürlich waren auch Linux-Distributionen da, so, so ganz klassische Themen, aber auch eben die Matrix-Community oder XMPP. Also da war irgendwie alles, alles dabei, was man sich so vorstellen kann. Und natürlich auch, also gibt einmal diesen Projektständeteil, der ist ja quasi, wenn man reingeht, links da in die Mensa. Mhm. Dann hat man aber auch natürlich noch ein paar kommerzielle, ja, Leute, die das Ding natürlich auch irgendwie mit ihren Gebühren am Laufen halten, ne? Ich glaube, aber auch so, da ist, glaube ich, auch Deutschlandfunk und sowas unter diesen kommerziellen Ausstellern, würde ich jetzt mal sagen, die einfach dann, die müssen da irgendwo in der Region sitzen oder so, die einfach sagen, hier, wenn du irgendwie ein toller Coder bist oder so, komm doch zu uns. Sowas findet man da. Und eben gibt's auch einen Teil so für Jugendliche, für Kinder, diese Frog Labs. Da kann man, wenn man mit Kindern da hingeht, sich da vorher auch informieren und dann, ja, die Kinder irgendwie ab 9 irgendwie mitbringen und die werden da auch beschäftigt. Finde ich auch sehr interessant immer. Ja.
Praxis. Ganz buntes Publikum, ganz bunte Mischung, wie du sagst, von Kindern über klassische ITler, über Enthusiasten, die an anderen Stellen auch unterwegs sind. Also das, ja, wie gesagt, das finde ich immer das total Spannende, was man für Menschen da kennenlernen kann und auch abends an diesem Social Event, wenn man dann nochmal abends beim Ausklang so ein bisschen gemütlich zusammensitzen kann. Ja, das macht's immer als Paket, finde ich, eine ganz gelungene runde Veranstaltung.
Ja, die hatten dieses Jahr ein bisschen zu wenig Essen. Oder letztes Jahr ein bisschen zu wenig Essen. Musste dann noch irgendwie nachgeordert werden, mussten dann noch Pizza rangeschafft werden. Ich glaube, wir saßen auch noch einen Podcast aufzeichnen und als wir dann zum Social Event gegangen sind, waren die Vorräte schon sehr knapp.
Ja, das ist richtig. Also das stimmt. Also da war dann schon einiges geräubert, auch als ich dann da war. Aber meine Güte, das macht es doch auch ein bisschen aus, dass man sagt, komm, dann holen wir einfach noch ein paar Bleche Pizza und dann geht's weiter. Das ist ja.
Und Getränke gab's genug, also davon hatten sie nicht das Problem. Ich war manchmal, keine Ahnung, wo da die Planung an der Stelle falsch lag. Aber das ist eben auch so schön. Wir müssen vielleicht nochmal sagen, es ist ein Wochenende, sind also 2 Tage und am Ende des ersten Tages ist eben dieses Social Event, wo man da hoffentlich bei gutem Wetter, sonst wird es ein bisschen schwierig, in diesem Innenhof dann da sitzt und ja, stundenlang mit Leuten, die man entweder kennt oder gerade kennengelernt hat, dann über die Themen philosophiert und diskutiert, über die man sich so austauschen will.
Mhm. Ja, wir saßen ja auch, glaube ich, dann auch mal mit dem Christian Stankovic zusammen, der ja auch Podcast-Kollege von dir ist sozusagen, der ja auch, glaube ich, in der FrostCon ja, ein regelmäßiger Speaker ist. Ich weiß gar nicht, ob die den zwischendurch nach Hause schicken oder ob der einfach da schon mittlerweile einen Schlafplatz hat und einfach jedes Jahr wieder aktiviert wird. Aber ja, man trifft immer wieder faszinierende Leute, ja.
Ja, genau. Mit ihm hab ich auch einen Podcast mit aufgezeichnet oder er hat einen gemacht und hat ein paar Leute interviewt. Da war ich auch mit drin und habe meine Eindrücke damals geschildert. Jetzt sind sie natürlich schon ein bisschen her, aber trotzdem habe ich gedacht, wir machen hier mal für die Januarsendung so ein bisschen einen Rückblick, weil ja, es ist natürlich jetzt kommen die Chemnitzer Linux-Tage, es ist so ein ähnliches Event, das eine eben im Frühjahr und das andere dann im Spätsommer, Anfang Herbst schon, das sind halt so immer die großen Community-Events, muss man ja sagen, ne, alles andere sind irgendwie schon, wenn dann sind es irgendwelche Veranstaltungen, wo größere Firmen dahinter stehen, aber wenn man so sagt, man will einen größeren Linux-Tag besuchen. Es gibt natürlich auch noch viele kleine in Augsburg, Linux-Info-Tag, in Kiel gibt's einen und so weiter und so fort. Also da gibt's schon noch ein paar. Aber wenn man so einen von den größeren besuchen will, dann landet man irgendwie bei den Chemnitzer Linux-Tagen oder eben bei der FrostCon. Hast du irgendwelche Vorträge gesehen, wo du sagst, die sollte man sich nochmal nachgucken, weil das ist natürlich auch ein Teil des Konzepts. Die Sachen werden danach alle auf MediaCCC veröffentlicht. Man kann die ganzen oder die meisten der Vorträge auch nachgucken. Hinterher gibt's irgendwas, wo du sagst, okay, das hat mich begeistert, da guck mal nochmal rein.
Also ich fand ein Thema, das ist jetzt fast, als wäre es ein Hype, also da ging es auch um Coding mit KI-Unterstützung, das fand ich ganz spannend, aber halt mit Open-Source-KI, also nicht mit den klassischen proprietären Cloud-KIs, sondern mit lokal lauffähiger KI, das fand ich einen ganz schönen Vortrag. dann auch das Thema mit der Barrierefreiheit, mit OpenTalk als Alternative zu Microsoft Teams möglicherweise. Das fand ich einen ganz schönen Beitrag. Auch den Lernstick, den ich selber nicht besuchen konnte, weil das parallel war zu dem Talk, den ich selber gehalten hatte. Aber das finde ich schön, einfach weil es auch aus meiner Sicht Barrierefreiheit sind natürlich wichtige Themen, Zugänglichkeit, digitale Teilhabe und solche Punkte. Aber wie gesagt, ich bin auch in Vorbereitung auf unseren Podcast heute nochmal durch die Agenda von der FrostCon 2025 gegangen. Also da sind so viele schöne Dinge. Ich glaube, da wer da durchguckt, da findet man immer irgendwas, was sich auf jeden Fall lohnt, mal nachzugucken.
Genau, man kann ja auf die Webseite der FrostCon von letztem Jahr sozusagen gehen. Man kann sich den Schedule noch angucken und dann einfach mal schauen, ist da irgendwas. Und es geht ne um Filesysteme, 50 Jahre Filesysteme von Christian Klöntop. Das war, glaube ich, auch ein Vortrag, den ich glaube, ich habe ihn nicht ganz gucken können, weil wir ein bisschen zu spät da waren an dem Tag. Aber das ist, glaube ich, noch was ich definitiv nochmal nachgucken muss. Aber gesellschaftspolitische Themen sind natürlich auch dabei. Und ja, genau, einfach mal reingucken, durchgucken. Den Vortrag, den du gehalten hast, ist, glaube ich, ging auch irgendwas um Sprache und Smart Home oder so, ne? War das so die Richtung?
Genau, da ging es um Home Assistant und wie ich das mit lokaler Sprachsteuerung, also ohne Cloud, eben auch steuern kann. Ja, genau.
Genau, da gehen wir dann gleich nochmal in unserem zweiten Teil sozusagen drauf ein. Und stimmt, du hast gesagt, 20 Jahre FrostCon, also es ist ein Jubiläum gewesen. Eine große Keynote sozusagen war noch, weil wir gerade bei AI waren oder du so ein bisschen bei KI, der Gründer des Curl-Projektes war da, der Daniel Stenberg, und der hat sich ein bisschen aufgeregt, in Anführungsstrichen, dass einfach AI ihm sehr viel Arbeit macht, in dem Sinne, dass da einfach ganz viele Issues aufgemacht werden und irgendwelche Leute mit AI programmiert sagen, hey, du hast hier irgendwelche kritischen Sicherheitslücken in deinem Code, turns out, die gibt's gar nicht, die hat sich die KI irgendwie herhalluziniert, und dass das mega nervig ist an der Stelle, hat ja jetzt auch im Nachhinein dann dazu geführt, dass sie das Programm eingestellt haben, ihr Bug Bounty Programm eingestellt haben, weil sie nur noch ja geflutet werden mit sinnlosem Zeug. Und ich meinte damals auch in seinem Vortrag, er glaubt noch nicht mal, dass die Leute irgendwas Böses wollen, aber es produziert halt so viel Arbeit, dass er eigentlich nicht mehr dazu kommt, das Projekt richtig voranzubringen und sinnvolle Sachen zu tun, sondern sich 70% seiner Zeit mit diesen Dingen rumschlägt. Und das ist natürlich sehr schade. Also nur nochmal, um diese positiven und negativen Seiten von KI an der Stelle da ein bisschen abzuwägen.
Ja, das ist definitiv. Also das kann ich schon sehr gut nachvollziehen, wenn man dann wirklich geflutet wird. Das sind ja dann auch alles, wie gesagt, oft Hobby-Ambitionisten und Passionisten, die dann wirklich ihre Zeit investieren. Und wenn du dann geflutet wirst mit einfach, ja, mehr oder weniger dem ungefilterten und ungereflektierten Output von irgendwelchen Large-Language-Modellen, dass das natürlich dann anstrengend ist und dass du keine Zeit mehr hast, eigentlich dich um die wesentlichen Dinge zu kümmern, die wirklich auch Substanz haben, das nervt dann schon. Also das kann ich dann verstehen.
Weil wir bei den Projekten waren, ich habe tatsächlich, oder es ist eins der wenigen Konferenzen, auf denen ich immer die Leute von Apache Open Office noch sehe. Weiß ich, benutzt du Apache Open Office oder Open Office noch? Benutzt du überhaupt ein Office?
Also ja, ich benutze natürlich ein Office. Privat nutze ich LibreOffice, also den entsprechenden. Ist das noch ein Fork?
Ist ein Fork gewesen, ja, ist ein Fork von OpenOffice.
Genau, ich glaube, die haben sich ja so ein bisschen komplett distanziert, also auseinanderentwickelt.
Ja, aber das ja, ist auch schon ewig her. Also wir hatten damals, als es diesen Fork und die neue Foundation gab, haben wir da bei Radiotux auch ein Interview zu gemacht, was die Gründe waren, wie das alles dazu kam und dass diese Open Document Foundation sich gegründet hat und sowas. Also kann man gerne auch nochmal im Archiv nachhören, wenn man will. Genau, aber das ist auch schon über 15 Jahre her. Ich glaube, es war 2010, 11, irgendwas in dem Dreh.
Ja, wobei ich sagen muss, also generell, also was meine Office-Fähigkeiten angeht, da bin ich also sehr, sehr im amateurhaften Bereich. Also von den ganzen Funktionen, die ganzen modernen Office-Suiten anbieten, ich glaube, dann nutze ich, ich weiß es gar nicht, ich traue mich gar nicht, einen Prozent anzugeben, wahrscheinlich eher in einem Promillebereich der möglichen Funktionen. Also insofern ist für mich, also für das, was ich tue, LibreOffice eine sehr, sehr gute Nutzung, also eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, es gibt da bestimmt auch, ja, Alternativen.
Ja, hätte ja auch sein können, dass du so ein Typ bist, du sagst, nee, geh mir weg mit solchen Office, Word, Excel-Geschichten. Ich mache alles nur in LaTeX oder ich mache alles in Markdown, Pandoc und sowas. Weil wir hatten in der letzten Sendung, hatte ich zum Beispiel ein Interview, da ging es eben um Publizieren mit Quarto und die machen halt eben mit Markdown und solchen Geschichten. Kann man ja auch Texte schreiben und richtig publizieren und schöne Webseiten daraus generieren und so weiter und so fort. Also es kommt immer drauf an, ja. So einen klassischen Brief schreibe ich eher weniger. Wenn, dann brauche ich vielleicht nochmal so eine Tabellenkalkulation, um ein paar Sachen, Tabellendinge zusammenzurechnen oder keine Ahnung, irgendwas aus der CSV-Datei zu importieren, zu editieren und wieder zurückzuschreiben oder so. Aber ansonsten, also ein LibreOffice Writer mache ich tatsächlich seltener auf. Manchmal noch eine Präsentation, aber auch eine Präsentation kann ich mit LaTeX machen. Deswegen so die Frage, also es gibt Leute, die sagen, geh mir weg mit diesem Office-Zeug, brauche ich nicht, ist nicht so mein Ding.
Ich muss jetzt mal sagen, wo du es sagst, ne, so einen klassischen Brief schreibst du, also jetzt in einem Writer wie LibreOffice zum Beispiel, muss ich auch sagen, ich habe kurz überlegt und ich glaube, du hast recht. Also so wirklich,
ist genau das letzte Mal gemacht, ja.
Also so, ja, manchmal muss man noch irgendwo dann doch mal so einen klassischen Brief an irgendwelche, ja, Behörden oder was man so, ne, da in offiziellen Stellen mit Austausch hat, wo jetzt keine E-Mail funktioniert.
Ja, aber genau, aber es ist wenig, ne? Also meistens kannst du ja dann doch eine E-Mail schreiben.
Also ich habe jetzt gerade mal in meinem LibreOffice hier die letzten verwendeten Dokumente, gucke ich mir gerade mal an, da kriegst du die letzten 10, 15 Dateien angezeigt und also ich werde jetzt keine Namen vorlesen, aber tatsächlich ist es, die meisten enden mit CSV. Also es sind irgendwelche.
Ja, sag ich noch.
Also so gesehen ist es, ja, stimme ich dir zu, der klassische Brief ist auch in meinen zuletzt verwendeten Dateien nicht drin.
Ah gut, okay, haben ein paar Leute schicken mir irgendwelche Doc-Dateien, die ich dann mal aufmache, aber die bearbeite ich nicht, sondern die mache ich halt nur auf und gucke mir das an. Ja, aber es ist wirklich, ja. Wobei passiert so nicht mehr
Markdown,
so oft.
So Markdown, ich, also persönlich, ich benutze das auch hin und wieder mal, ja. Also ich erkenne auch den Charme, oder mal ein paar Notizen zu machen und die vielleicht so ein bisschen mit Überschriften und so zu formatieren. Und da ist ja Markdown auch relativ mächtig, was man da noch an Struktur und Formatierung, also das heißt mächtig jetzt verglichen mit einem klassischen Textprogramm natürlich nicht, aber ich glaube mit, im Vergleich zu einer klassischen leeren Textdatei schon. Ja, aber das, also hat auch seinen Charme. Ich finde, das kommt auch immer so ein bisschen auf den Anwendungsfall drauf an. Man kennt ja, was ich jetzt über irgendwelchen Repos, irgendwelche README-MDs oder da ist es ja quasi der de facto Standard, würde ich ja fast sagen.
Also für alles, was mit Quellcode und so zu tun hat, mache ich Markdown, aber auch wenn es irgendwie Notizen von irgendwelchen Meetings sind, mache ich das in Markdown. Die ganzen Shownotes, die wir für unsere Podcasts machen, sind alle in Markdown geschrieben und dann auch tatsächlich 1:1 so reingekippt und dann rendert halt das CMS, was man entsprechend hat, die Sachen, dass sie auf einer Webseite anzeigbar sind. Also ich muss sagen, ich mache die meisten Sachen mittlerweile damit.
Ist natürlich so. Auch ein schönes Format, was automatisiert gut zu parsen ist.
Genau.
Also insofern ist das natürlich definitiv, wenn du es halt weiterverarbeitest oder ja, irgendwelche Parser einbauen möchtest, ist es natürlich dann optimal geeignet. Ja. Ich habe noch, also wenn ich so Notizen hatte oder habe, dann habe ich noch ein MediaWiki, was ich noch nutze, ein lokales. Und da ist das natürlich auch ganz, also das nutze ich auch immer sehr gerne, aber dann ist es halt einmal quasi final eingetippt und ist dann fertig. Also ich kann es jetzt nicht so einfach nehmen wie eine Markdown und baue mir irgendeine Pipeline oder irgendeinen Prozess, der das dann irgendwie weiterverarbeitet.
Ja. Aber kommen wir nochmal zu Apache OpenOffice zurück.
Ja, stimmt.
Es ist ja wirklich ein Apache-Projekt. Ich weiß nicht, also, ne, als ich noch in der Schule war und war total cool, als man StarOffice dann verwendet hat und die das ja dann Open Source gemacht haben, als es dann Sun war und die eine Open Source Strategie hatten und ja, ist dann, na gut, nachdem es Oracle dann gekauft hatte, ist es irgendwie zu Apache geschickt worden, aber nicht nur das, was Oracle übernommen hat, hat ja so ein halbseidenes Leben mittlerweile. Ich meine, MySQL geht's, habe ich gehört, jetzt auch gerade nicht mehr so gut. Da bin ich auch gespannt, ob das, wann das auf dem Graveyard landet an der Stelle. Aber von dem her fand ich es schön oder interessant, dass auf der Frostcon tatsächlich immer noch Community-Member von Apache OpenOffice sind. Und ich habe mich mal mit einem der Community-Member unterhalten und eben ihn gefragt, wie das, ja, wie die aktuelle Situation ist, ob sich dann überhaupt noch was weiterentwickelt, so in die Richtung. Und das wäre jetzt das erste, was wir, das erste Interview von der Frostcon, was wir uns anhören.
Ja, bei mir ist jetzt hier Michael vom Apache Open Office Projekt. Hallo Michael.
Hallo. Direkter Disclaimer vorweg. Ich spreche hier nicht für das Projekt, sondern als einfaches Projektmitglied.
Genau. Und ihr habt hier als Community auf der Frostcon einen Stand.
Jawohl, haben wir.
Und was kann man?
Wobei wir das nicht so eng sehen. Also an unserem Stand kannst du auch zum Beispiel was über Debian erfahren. Oder auch über LibreOffice.
Okay, also ihr seid ein bisschen divers aufgestellt.
Ja, natürlich. Wir sehen das nicht exklusiv, sondern eher inklusiv.
Jetzt lass uns mal über Apache Open Office reden. Es ist ja ein bisschen, ja, also man sieht euch nicht mehr auf so vielen Konferenzen. Man hört nicht mehr so viel davon.
Sagen wir mal so, wir waren auf der CLD. Wir waren auf der TDOS, also in Niederlanden. Mhm. Technical Dutch Open Source Event. Wir sind hier auf der Frostcon. LibreOffice ist nicht hier. Also sagen wir mal so, die Events, auf den Events sieht man uns schon. Zumindest in, sagen wir mal, Mitteleuropa.
Aber Entwicklung, findet noch große Entwicklung bei euch statt?
Wir haben Entwickler, allerdings alle Entwickler machen das sozusagen in Anführungszeichen hobbymäßig.
Okay, gibt es...
Ihr habt keine bezahlten Entwickler. Mhm.
Also bei LibreOffice gibt es ja ein paar, ich glaube von Collabora, ne, die bezahlt dran arbeiten, aber sowas gibt es eben bei euch nicht.
Ja, es gibt bei LibreOffice ist es so, es gab zwei Firmen, Collabora und Allotropia in Hamburg. Collabora Productivity heißt die Firma, die sitzt in Cambridgeshire. Und Collabora und Allotropia, die in Hamburg sitzen, haben jetzt fusioniert. Es gibt im Prinzip dann nur noch eine Firma, die allerdings viele und gute Entwickler hat. Und es gibt bei LibreOffice, die TDF hat wohl auch Entwickler eingestellt.
The Document
Foundation, ja. The Document Foundation. Ja. Wir haben, wie gesagt, nur Entwickler, die das neben ihrem Beruf machen, die das hobbymäßig machen. Und da müssen wir uns natürlich, was die Entwicklung angeht, ein bisschen nach der Decke strecken.
Und wie viele, ja, also wie viele Releases gibt's da noch? Oder gibt es einen Plan, wann der nächste Release rauskommt?
Sagen, wenn er fertig ist. Das ist eine doofe Antwort, weiß ich. Also, ich weiß zum Beispiel, dass bei LibreOffice mal so die Idee war, ein halbjährliches Release zu machen. Was dann da, das hat seine Vorteile, beispielsweise für Firmen. Oder für Unternehmen, die das unterstützen. Es hat nicht unbedingt Vorteile für die User-Community und es hat auch nicht unbedingt Vorteile für die Entwickler-Community. Man muss dazu wissen, OpenOffice bzw. Apache OpenOffice ist ja ein sehr reifes Projekt. Und von daher muss man sich, wenn man Features einbaut, fragen, macht man damit wirklich den Nutzer glücklich? Oder wenn man Änderungen zum Beispiel in der Benutzeroberfläche vornimmt, macht man damit den Nutzer glücklich? Oder lohnt sich das vor allem, um beispielsweise Support zu verkaufen? Und wir haben nichts zu verkaufen, weil unser Ding kannst du frei runterladen. Wir haben keine Firma, die Entwickler bezahlen muss und die sozusagen das Geld, was sie bezahlen muss, irgendwie reinholen muss. Von daher sind wir sehr, sehr frei. Aber es ist natürlich eine Freiheit quasi in Armut. Und deshalb ist unser Hauptaugenmerk natürlich auf den Security Issues. Das heißt, wenn wir Security-Bugs fixen, bringen wir natürlich neue Releases raus. Das kann man schlecht planen. Wir haben eine 4.2 in Augen. Da gibt es auch Dinge, wo wir uns schon Gedanken machen, dass das nicht nur nice to have ist, sondern ein bisschen mehr. Beispielsweise die Anpassung an neue Standards. Aber wie gesagt, wir müssen uns bei der Entwicklung nach der Decke strecken. Was wir haben, ist eine sehr, sehr große Nutzer-Community, hauptsächlich aus dem Windows-Bereich, die wir an unseren Download-Zahlen bemerken, die noch immer riesig sind. Es ist natürlich für jemand, der in dem Projekt ist, erfreulich. Jo, meine Software wird benutzt. Aber andererseits ist es natürlich auch erschreckend, wenn man sich dann überlegt, welche Verantwortung man damit hat. Was wir auch machen, ist, dass wir uns bemühen, möglichst viele Plattformen zu unterstützen. Zum Beispiel gibt es Apache Open Office beispielsweise für React OS. Mhm. Es gibt auch eine Version für OS / 2, weil dieses Zeug tatsächlich noch in der Industrie verwendet wird. Und ja, und all dieses, das decken wir auch mit ab. Und ja, wir tun, was wir können. Und wir werden natürlich, wenn wir auf Messen erscheinen oder anderen Events, gefragt, ach, euch gibt's auch noch? Ja, sagen wir, uns gibt's auch noch. Natürlich merken die Leute aus der freien Software-Szene das weniger, weil die haben meistens eine Linux-Distribution drauf und eine Linux-Distribution liefert LibreOffice aus, was auch nicht falsch ist und was auch gute Gründe hat. Ich kann also als jemand, der so ein bisschen auch mit dem Debian-Projekt reinriecht gelegentlich, kann ich sagen, das sind sehr gute Gründe, warum die LibreOffice genommen haben. Ja?
Okay, und wie ist jetzt das Verhältnis zu Apache? Lassen die euch da einfach alles machen? Ist da, kommt da sozusagen irgendwann mal Druck oder sagt ihr einfach als Community, nö, es läuft oder wir machen so gut es geht und es funktioniert?
Was Features angeht, nicht. Was Security angeht, ja. Mhm. Da gibt's einen Druck und der ist natürlich teilweise enorm, weil wenn wir die Security-Bugs nicht fixen, sind wir ganz schnell um Attic, also auf dem Speicher. Also kein aktives Projekt mehr. Oh. Und das wollen wir natürlich vermeiden.
Graveyard sozusagen dann schon.
Ja, die nennen es Speicher, okay.
Ja, wir haben das im Podcast, sagen wir immer, ist das Apache Graveyard.
Ja, sagen wir mal so, es ist die Endstufe der Entwicklung eines Apache-Projektes. Du fängst im Inkubator an und landest irgendwann mal auf dem Attic. Oder auch vielleicht nicht.
Das heißt, gerade in der Windows-Welt seid ihr noch, also nimmt man euch wahr, muss ich auch tatsächlich zugeben, ich hatte letztens bei einem älteren Ehepaar mal den Windows-Rechner gecheckt und da war tatsächlich Open Office drauf.
Ja, natürlich. Man nimmt uns wahr. Wir bringen auch noch Debs raus. Keine Debian-Pakete, klar, sondern Debs. Den Unterschied könnte ich dir auch erläutern, aber das würde wahrscheinlich das Thema des Interviews verfälschen. Aber auch RPMs, klar, die bauen wir. Und du kannst auch OpenOffice unter Linux installieren. Es gibt ein paar Hakeleien dabei.
Meinst du?
Wenn ich OpenOffice installiere, deinstalliere ich mir automatisch LibreOffice.
Okay, aber wäre jetzt für Windows-User
ist das uninteressant. Für Linux-User ist es schon interessant. Du kannst dann, gibt so einen Trick, das OpenOffice installiert sich nach Opt. Du machst es einfach eine Ebene tiefer, installierst dann wieder LibreOffice drauf. Der versucht natürlich, das Paket zu löschen, kann aber nicht an die Dateien ran, weil die ja woanders sind, als im Paket drin steht. Und dann hast du beides nebeneinander. Ist ein bisschen unbequem, aber geht. Die andere Möglichkeit ist, du schmeißt OpenOffice in einen Container.
Also, ach, das geht auch. Also bietet ihr das auch irgendwie direkt an?
Nein, 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 nein. Das, wie gesagt, da ist wahrscheinlich auch der Bedarf winzig. Wenn mich jemand fragen würde, würde ich ihm das vorschlagen. Das Problem ist, du müsstest dann in den Container allerdings auch zum Beispiel die Druckersoftware am besten direkt mit installieren. Das heißt, du müsstest sowas wie Cups oder so mit in den Container installieren. Es ist sogar so, ich mache es so, ich habe OpenOffice tatsächlich auf meinem Laptop in einem Container. Ich speichert dann die Sachen als PDF ab und druckt die dann vom Blech aus. Ich hoffe, deine Hörer verstehen, was Blech mit Blech gemeint ist.
Papier oder was?
Nein, also vom Host.
Ach so, jetzt okay, von der direkten Maschine und nicht von irgendeiner virtuellen Maschine, oder?
Genau, die PDFs drucke ich dann davon aus. Ich habe mir das so eingerichtet, dass ich die bestimmte Verzeichnisse in den Container mit reingenommen habe. Da speichere ich die PDFs dann ab und drucke die dann als PDFs raus.
Wie kann man dann jetzt bei euch als Community teilnehmen oder wie kann ich mit euch interagieren? Gibt's da Foren, gibt's da irgendwelche Chat-Kanäle? Wenn ich jetzt sage, ich habe ein Problem bei einem...
Natürlich nutzen wir die Apache-Infrastruktur. Es gibt sowohl einen dev.de-Channel als auch einen users.de-Channel.
Was ist das für eine Technologie? Ist es also IRC noch oder?
Nein, es ist eine Mailingliste. Mailingliste. Aber auf unserer Seite wirst du auch noch viele andere Kontaktmöglichkeiten gehen, die unter openoffice.org und dann die deutsche Sprachversion wählen, findest du da genügend Sachen, wo du dich uns kontaktieren kannst. Was wir bräuchten, was unser Lieblingsentwickler wäre, wäre ein Rentner, der erstens Zeit hat und zweitens noch C kann und das in einer möglichst, sagen wir mal, älteren Version kennt.
Okay, was C17 oder was haben wir da?
Nein, aber natürlich hat sich der Programmierstil im Laufe der Zeit gewandelt, ne? Und wir haben sehr viel, ich sag mal, antiken Code mit dabei und den müsste er ja verstehen. Er müsste ja verstehen, was sich die Leute dabei gedacht haben, weil ja, okay, es gibt Kommentare im Code.
Die sind teilweise noch auf Deutsch.
Teilweise sind die noch auf Deutsch. Man hat mal, LibreOffice hat mal gesagt, okay, es sind low-hanging fruits, die Dinger zu übersetzen. Aber das ist natürlich nicht richtig, denn wenn du den Kommentar übersetzen willst, musst du erstmal den Code verstehen und dann ist es keine niedrig hängende Frucht mehr.
Genau, weil war ja von Star Division, also war ja mal, auch eine Hamburger Firma, glaube ich, ne?
Ursprünglich sind die mal in die Star Office ist tatsächlich in Lüneburg in einer Garage gegründet worden.
Okay, ein Startup.
Und zwar bis die Nachbarn, wir leben ja in Deutschland, auf die Idee kamen, das ist eine Nutzungsänderung. Und weil Garagen im Bauwich standen, ne, dürfen die nur als Garage benutzt werden.
Ja, okay, solche Probleme hat man im Silicon Valley nicht, sondern nur in Deutschland, ja, das ist richtig.
Ja, in der Tat, ja.
Okay, vielleicht hört ja jemand von den Hörern da draußen ja, deinen Aufruf.
Wie gesagt, wer in C und Java programmieren kann, ist uns hochwillkommen. Vor allen Dingen braucht er Zeit. Uns ist natürlich auch klar, dass keiner mal eben so anfängt. Wir kriegen oft so Anfragen von Studierenden. Ich bin Studierender an der Hochschule, tralala, und möchte im Rahmen und so weiter. Alles sehr schön, aber bis du dich erstmal in den Code so eingelesen hast, dass du tatsächlich da was ergänzen kannst, ja, das dauert schon ein bisschen Zeit. Also er muss Zeit mitbringen und auch ein bisschen Geduld.
Und wenn nicht, kann man auf jeden Fall auf Open-Source-Events gehen, wie hier die FrostCon, und zu euch an Stand kommen und mal ein bisschen diskutieren und mal fragen, wie es dem Projekt geht.
Selbstverständlich, dafür sind wir hier. Dafür sind wir hier. Wir sind hier, um mit Leuten zu sprechen. Wir verkaufen kein Produkt. Wir bringen auch Flyer unter die Leute und wir bringen Apache-Aufkleber mit und so weiter und so fort. Wir machen auch ein bisschen Apache sozusagen bekannt, weil die sind in Mitteleuropa auf den Events nicht so stark vertreten, um mal zu sagen, oder eigentlich gar nicht. Klar, da sind wir dann sozusagen auch Apache für mitteleuropäische Events, aber natürlich, aber wir sind hier, um mit Leuten zu reden.
Gut. Vielen Dank, Michael, dass du uns mal erklärt hast, wie der aktuelle Stand vom Open Office Projekt ist.
Also wie gesagt, wir machen weiter. Wir kümmern uns um die Security, weil nicht nur, weil wir es müssen, sondern auch, weil es uns ein Anliegen ist. Und wir versuchen sozusagen, die User-Basis so lange zu bedienen, wie wir es können.
Gut. Und wie gesagt, wenn jemand Zeit, Lust hat, entweder mitzumachen oder mal auf einem Event vorbeizukommen und mit euch zu quatschen am Stand und sich mal über den aktuellen Stand informieren zu lassen.
Ja.
Vielen Dank.
Bitte.
Ja, jetzt sind wir ein bisschen schlauer vielleicht, wie das Ganze mit OpenOffice.org, Apache OpenOffice weitergeht
oder auch nicht. Ja, wir sind uns ja ein bisschen einig, dass wir doch eher LibreOffice verwenden, aber ich habe tatsächlich doch immer mal wieder auch, ja, Kunden ist das falsche Wort, war tatsächlich, ich sollte hier im Ort Leuten helfen, die Probleme mit ihrem Rechner hatten, und da habe ich tatsächlich auch so ein OpenOffice noch drauf gefunden und habe das dann erstmal aktualisiert und gegen den LibreOffice ausgetauscht. Von dem her ist es super, dass es ja konkurrenzbelebtes Geschäft sozusagen an der Stelle, dass es da auch noch andere Lösungen gibt. Und es gibt ja auch noch andere Office-Lösungen, abgesehen von LibreOffice, auch wenn LibreOffice bestimmt das größte Projekt da an der Stelle ist. Aber es gibt sogar noch ein paar kommerzielle Geschichten. Ich glaube auch aus Nürnberg, war nicht StarOffice, aber sowas so, klang so ähnlich.
Ja, ich weiß, glaube ich, was du meinst. Ich überlege gerade, irgendwas kommt mir nämlich auch bekannt vor, dass es da, aber das war, glaube ich, auch eine proprietäre Lösung.
Ist eine proprietäre Software. Vielleicht, weiß ich nicht, ob man das kurz rausfindet.
Und mal gucken, wer schneller googeln kann. Oder in meinem Fall schneller DuckDuckGoen kann.
SoftMaker Office heißt es. Ah. Ich wusste irgendwas mit S. Es war nicht StarOffice, aber so ähnlich. SoftMaker. Genau.
Der Preis für schnellste Googlen geht heute an dich.
Genau. Ich habe einfach nur Office aus Nürnberg gesucht, weil ich wusste, die kommen da irgendwo her. Ja. Genau. Also es gibt auch noch andere Lösungen, die kann man sich angucken, wenn einem LibreOffice eventuell nicht gefällt, aus Gründen oder so.
Ich glaube, es gibt auch dieses, weil mir das noch eingefallen ist, also ich meine, das ist jetzt nichts, was man unbedingt in Zeiten von digitaler Souveränität in die engere Auswahl nehmen sollte, aber es gibt ja wohl auch Leute, die nutzen dann quasi auf Google Drive oder in Plattformen dieser Art, wo man auch Dokumente sozusagen verwalten oder anlegen, Excel, also Tabellen und ja, Texte, aber ich glaube...
Ja, aber nee, da würde ich ja immer dann tatsächlich Nextcloud nehmen und dann Collabora Office. Und das ist ja ein LibreOffice, ne? Also Collabora ist die Firma aus UK, also aus Großbritannien, die mit am meisten Entwicklungszeit in LibreOffice steckt. Früher war das ja SUSE selber noch, aber als SUSE sich da aus der Entwicklung zurückgezogen hat, sind viele der Entwickler zu Collabora gegangen. Und genau, erstens, weil ich es ja sowieso selber hosten will, mache ich auch. Also meine Nextcloud hat einen Collabora Office da drin und da kannst du auch deine Dokumente selber bearbeiten. Das würde ich dann auf jeden Fall im Sinne der digitalen Souveränität empfehlen und nicht irgendwelche Sachen zu Google schmeißen.
Siehst mich nicht, aber ich nicke zustimmend.
Okay, gut. Ja, dann kommen wir zu dem nächsten großen Thema. Und das war ja auch das, was du vorgeschlagen hast. Nämlich, du machst Thorsten Voice, thorstenvoice.de, und hast sozusagen deine Stimme Open Source gestellt. Das fand ich einen sehr interessanten Ansatz, hatte ich noch nicht gehört. Also wie gesagt, jetzt habe ich es dann tatsächlich auch mal ausprobiert mit deiner Stimme, was zu bauen. Du hast mir uns hier auch noch ein paar Beispiele mitgebracht. Da werde ich dann auch mal eins noch mit reinschneiden in die Sendung. Aber vielleicht kannst du es erstmal erklären, wie stellt man denn seine Stimme der Allgemeinheit zur Verfügung? Wie klappt das?
Wie viel Zeit hast du denn?
Ich habe Stunden.
In der Kürze liegt die Würze, ist nicht meine Stärke. Da kannst du ganz viele Leute fragen.
Okay.
Nein, also.
Gut, ich muss dich bremsen, ja.
Genau. Ich nehme es nicht persönlich, wenn du dazwischen gehst. Alles gut. Also, angefangen hat das Ganze, also 2019, wo ich eigentlich ein Interesse hatte, bisschen getrieben, auch durch Amazon und ihren Smart Speaker, den ich jetzt nicht laut nennen möchte.
Da geht es los bei anderen, ja.
Richtig, wer das jetzt auf Lautsprecher dann vielleicht hört, dann klingelt es überall. Aber ich denke, die meisten Leute wissen, was gemeint ist für ein Name. Ich fand das auf der technologischen Ebene super spannend, aber eben auf der Ebene von Datenschutz, Privatsphäre und so weiter eben nicht so spannend, ne, dass da die Sprachdaten, sowohl die Spracherkennungs-, also die Eingangsseite, als auch die Ausgangsseite, dass das alles über die US-Cloud-Infrastruktur läuft. Und hatte nach einer Open-Source-Alternative gesucht, die ich auch mit einem Projekt, was es heute nicht mehr gibt, namens Mycroft, gefunden hatte. Also die hatten den Anspruch, ein Open-Source-Projekt zu bauen, mit ja Privatsphäre-freundlichem Sprachassistenten. Und ich habe mir das mal angehört und habe das auch ausprobiert und auf Englisch war es okay, auf Deutsch klang es einfach nur unterirdisch. Also es war, hat nicht gut funktioniert. Und als Sprachausgabe, also als sogenanntes Text-to-Speech, TTS, war standardmäßig das klassische eSpeak. Der eine oder andere kennt das. Das ist ja bei Linux durchaus auch ein Standard-Kommandozeilen, ja, Werkzeug für Sprachausgabe. Klingt halt extrem roboterhaft und in, ja, war auch schon 2019 jetzt nicht mehr wirklich, ja, zeitgemäß. Also nicht für den, sag ich mal, den Alltagsnutzung in so einem Sprachassistenten. Und hab dann in der Doku gesehen, man kann seine eigene Stimme nehmen und digitalisieren. Und jetzt würde ich gerne mich ganz nobel darstellen, dass ich sage, ich bin gestartet mit dem Wunsch, meine Stimme direkt von Minute Null an zu spenden und der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Aber um ehrlich zu sein, ganz so nobel war es dann doch nicht. Es war wirklich am Anfang erstmal so, dass ich das einfach als Techie total spannend fand. Ich kann meine Stimme nehmen und kann die quasi als KI, also damals 2019 als Text-to-Speech-Stimme, digitalisieren und bin völlig mit falschen Voraussetzungen daran gegangen. Weil ich dachte, hey, da wirst du mal so 30 Sekunden Audio aufnehmen und da hast du wahrscheinlich eine total fertige Software, drückst dreimal weiter fertigstellen und holst den Tee und alles ist fertig.
Okay, sowas nicht.
Überhaupt nicht. Also ich lag voll daneben, ja, also maximal, hatte dann erstmal gelesen, naja, damals war die Empfehlung, du solltest mal so 16 Stunden reines Audio solltest du mal aufnehmen. Das war schon mal erstmal ein kleiner Schocker, weil 16 Stunden nimmst du mal nicht an einem Tag oder einem Wochenende auf, zumal die Stimme ja auch immer müde wird. Also ich habe das dann trotzdem gemacht, über Wochen und Monate meine Stimme digitalisiert und aufgenommen und so weiter. Und die Ergebnisse waren nicht so gut wie erhofft. Also ich habe dann auch ganz viel ausprobiert und bin dann doch ein bisschen gescheitert und hatte dann in dieser Microsoft-Community nachgefragt, was ich falsch gemacht habe. So, und hatte Audiobeispiele reingestellt und gesagt, was ich gemacht habe. Und hatte dann jemanden aus der Community kennengelernt, Dominik Kreuz, Grüße gehen raus, der sagte, schick mir doch mal deine Aufnahmen, ich kenne mich mit Audiooptimierung aus, vielleicht finde ich den Fehler. Mhm. So, und das war der erste Moment, wo ich skeptisch wurde, wo ich denke, Moment, ich mache das ganze Jahr, damit ich meine Stimme eben nicht sozusagen irgendwo im Internet verteile, ne, um das eben lokal und offline zu betreiben. Und jetzt kommt da dieser Mann aus dem Internet und sagt, schick mir doch mal deine Aufnahmen. So, hab aber dann trotzdem ihm vertraut, hab dem die Aufnahmen geschickt und der hat mir gleich gesagt, die sind ja alle Schrott. Das war sehr deprimierend. Und
war die Qualität, also lange Rede, schlecht, oder wie? War die Qualität, so schlecht?
Ja, ich hab das voll versaut. Man muss es mal so ehrlich nennen. Ich hatte gelesen, nimm ein gutes Mikrofon, schaffe dir eine ruhige Aufnahmeumgebung, also kein Kühlschrank im Hintergrund, der brummt, kein PC-Lüfter, der föhnt und mach eine ordentliche Aufnahme. Ne, weil bei KI ist ja der Klassiker Shit in, Shit out. Und ich hatte dann ich war so optimistisch und so euphorisch, ich wollte anfangen 2019 und hatte das billigste USB-Headset, was ich noch irgendwo rumfliegen hatte, genommen. Okay. Und war bei der Meinung, ich habe das gut gemacht. Mhm. Und hatte dann, also was ich dann nachher gelernt habe mit Dominiks Hilfe, war, wenn du das auf maximale Lautstärke dann angehört hast, hast du wirklich teilweise Rauschen und Pfeifen gehört. Aber halt nur ganz leise im Hintergrund. Und ich dachte, nein, das stört ja nicht. Aber die KI wusste ja nicht, dass Rauschen und Pfeifen nicht zur originalen Stimme gehört, weil die reproduziert ja, was sie kriegt. Naja, und dann hat halt meine KI-Stimme Rauschen und Pfeifen produziert, weil sie dachte, das muss so.
Scheiße.
Und das war natürlich dann irgendwie ein bisschen deprimierend. Na, das waren zu dem Zeitpunkt, hatte ich 10.000 Aufnahmen gemacht. Und wenn du dann hörst, ja gut, die kannst du eigentlich wegschmeißen. Das ist nicht das, was du hören willst. Mhm. Zumal ein Tipp war, sprich klar und deutlich, natürlich, aber nuschel nicht, verschluck keine Enden und Silben, also mach das ordentlich. Und das wollte ich so gut machen, dass ich komplett den Sprachfluss verloren hatte. Also ich habe dann so Sätze wie, heute scheint die Sonne, betont wie, heute scheint die Sonne. Da war zwar jedes Wort für sich gesehen völlig gut ausgesprochen, aber die Melodie des ganzen Satzes, die war natürlich Schrott. So, und nochmal, KI, shit in, shit out. Also meine KI-Stimme klang halt total unnatürlich, weil ich habe hier auch unnatürliche Trainingsdaten gegeben. So, und dann aber aus diesem Kontext, und du merkst, ich ufere fast schon wieder ein bisschen aus, also, aber um es abzuschließen. Ich hatte dann aus dieser Microsoft-Community ganz viele positive Feedbacks bekommen von Leuten, die gesagt haben, hey, planst du das auch zu veröffentlichen? Ne, wir sind auch aus der deutschsprachigen Community und haben Interesse und planst du denn die Stimme, wenn die dann mal gut funktioniert, zu veröffentlichen? Und das war der Punkt, wo ich das erste Mal, obwohl ich weiß, wie meine Stimme klingt und es gibt mit Sicherheit Millionen attraktivere Stimmen als meine, aber das war so das erste Mal der Punkt, wo ich überlegt hatte, möchte ich das tun? Ja, weil da hängt ja auch was dran. Also ne, irgendwann gibt's vielleicht mal, keine Ahnung, smarte Wohnungstüren, die du per Sprache öffnen kannst. Man nimmt sich ja Möglichkeiten weg, die man dann nicht mehr nutzen kann, wenn man seine Stimme freigibt.
Ja, ja.
Und ich habe dann nach einigem Überlegen dann gesagt, ich möchte an das Gute im Menschen glauben und ich glaube daran, dass die Vorteile und das Positive überwiegt und habe dann entschieden, jawohl, ich möchte meine Stimme unter der CC0-Lizenz ganz freigiebig verschenken. Ja.
Okay, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also du hast gesagt, du hast dich hingesetzt und musstest ganz viele Aufnahmen machen. Gibt's da irgendwie so Standardsätze, die man sagen muss? Also gibt's da so eine Anleitung, die sagt, okay, nimm irgendwie diese 16 Stunden oder 100 Stunden auf, aber da müssen mindestens die und die Sätze drin sein? Oder ist das was, nee, nimm ein Buch, lies vor, passt schon?
Also, ja, da gibt's natürlich gewisse, ja, sagen wir, ja, Empfehlungen. Zum einen, die KI-Stimmen basieren ja auf Phonemen. Das heißt, die KI lernt, wie man einzelne Phoneme ausspricht. Das heißt, du musst schon gucken, dass du eine gewisse Varianz hast. Gut, bei 16 Stunden ist die Chance, dass du irgendein Phonem aus dem Deutschen nicht erwischst, maximal unwahrscheinlich. Aber je mehr und je ausgeglichener die Texte die Phonetik abbilden, desto besser lernt die KI natürlich auch, wie man einzelne Phoneme ausspricht. Also habe ich jetzt irgendwie nur Sätze, wo ein Phonem nur 5-mal vorkommt und andere, wo ein Phonem dann 10.000-mal vorkommt, dann wird die Aussprache von dem Phonem, der 10.000-mal vorkommt, natürlich deutlich besser sein, als die, wo es nur 5-mal vorkam. Fertige Sätze oder ein Buch lesen kommt immer drauf an. Wenn du das für dich privat machst, ist es wahrscheinlich relativ egal. Ich hatte ja geplant, das als CC0 zu veröffentlichen. Und du veröffentlichst ja eben nicht nur die Audiodateien, also die 16 Stunden Wave-Dateien, also immer als einzelne, ein Satz, ein Wave, also ist nicht eine Wave-Datei mit 16 Stunden, sondern du hast dann auch, also diese, bei mir sind es jetzt mittlerweile 32.000 Wave-Dateien, die da zusammengekommen sind, und du musst ja auch die textuelle Transkription, die musst du mitliefern, also eine CSV-Datei, von der hatten wir es ja vorhin schon mal, die CSV-Datei, die sagt, in dieser Wave-Datei 1.wave spreche ich, heute scheint die Sonne, damit die KI den Text zur Audio lernen kann.
Okay.
Und wenn ich jetzt irgendein copyright-geschütztes Buch lese und dann sage, dieses Buch zersplitte ich jetzt in einzelne Sätze und veröffentliche es frei als CC0, jetzt bin ich kein Jurist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da Rückfragen gibt.
Und irgendwie ein altes Buch zu lesen, wo der Autor irgendwie 70 Jahre tot ist und so, das ist ja.
Da gibt es ja dieses Gutenberg-Projekt, glaube ich, was das dann auch, wo dann diese alten Bücher drin sind.
Ja, aber sind gut, natürlich Goethe lesen ist kommt vielleicht auch eine komische Stimme raus dann dabei.
Richtig, also dann, ob dann mein Smart Home die richtigen Sätze spricht, wenn ich mit Goethe reingegangen bin, weiß ich jetzt auch nicht. Ne?
Das wäre mal ein interessantes Projekt.
Wenn du ein paar Stunden Zeit hast, kannst du es ja gerne mal ausprobieren. Goethe Goes Smart Home.
Oh ja, schön. Wäre schon fast ein schöner Titel für eine Sendung. Gut, also ich habe dann diese ganz, ganz vielen Dateien, diese ganz vielen Sätze gesprochen. Und wo gebe ich das dann rein, dass dann da eine Stimme rauskommt? Also und wie lange dauert das vor allem? Rechnet der da irgendwie tagelang oder wie funktioniert das?
Das kommt drauf an. Also wenn du Google oder Amazon heißt, dann geht's schneller. Wenn du Thorsten Müller bist, der zu Hause sitzt mit seinem kleinen Desktop-PC, dann dauert's länger. Nein, also du hast natürlich, also wenn du dann die ganzen Aufnahmen hast und das zusammen mit der CSV bildet das sogenannte Sprachdatensatz, also ein Voice Data Set ab, da gibt's gewisse Standardstrukturen. Da gibt's zum Beispiel diese sogenannte LJ Speech Struktur. Das ist ein Standard englischsprachiges Datensatz. Aber im Endeffekt ist es eine Struktur aus CSV und Wave-Dateien. Und dann gibt's ja ganz viele, also 2019 war das noch begrenzt, mittlerweile gibt's ja Gott sei Dank eine große Varianz an Open Source Text-to-Speech Projekten, die mit KI oder Machine Learning eben das, ja, aus diesem Sprachdatensatz eben ein KI-Sprachmodell erzeugen, was du dann mit eben Text-to-Speech, ja, Kommandozeile sozusagen auch nutzen kannst. Ich hatte damals, das war von Google und Framework, Tacotron, Version 1 und 2, was relativ früh war, wie gesagt 2019, da war das noch übersichtlich. Und da hatte ich das genommen. Und da, also ich, jetzt klingt das so, als könnte ich aus einem wissenschaftlichen Paper Python-Code machen. Nein, das kann ich nicht. Also ich habe dann quasi als Konsument ein Open-Source-Projekt von Mycroft genommen, was im Hintergrund dieses Tacotron-Framework von Google implementiert hat. Und habe dann auf einem Desktop-PC gesagt, komm, mach das doch mal. Und dann lief der erstmal zwei Wochen bei 100% CPU-Last, weil viele KI-Trainings nutzen ja GPU, also Grafikkarten, so dieses NVIDIA CUDA-Framework, was da ja oft genutzt wird bei KI-Modellen. Das hatte ich nicht. Also bei mir war das tatsächlich CPU und die lief dann wirklich fast zwei Wochen rund um die Uhr.
Okay, krass.
Und ja, das Ergebnis war halt extrem deprimierend. Also es klang auch durch meine Fehler bei der Aufnahme nicht gut. Und ich hatte dann halt nochmal aufgenommen und neues Mikrofon genommen und habe das dann nochmal auf einem sogenannten NVIDIA Jetson Rechner, das sind so kleine Appliances, die hatte ich mir dann eine gekauft, die mehr Grafik, also NVIDIA Grafikspeicher haben, aber dafür auch wenig Strom brauchen. Also die haben so ein, also die haben, sind jetzt nicht vergleichbar mit moderneren Desktop NVIDIA Grafikkarten, wie man sie auch zum Gaming braucht, aber haben dafür wenige Stromaufnahme. Also die ziehen dann so 50 Watt oder 40, 50 Watt und bieten dafür trotzdem eine relativ gute Grafikleistung. Jetzt kannst du ja mal raten, du hast ja gesagt, wie lange das dauert. Also bis die erste, sag ich mal, brauchbare Thorsten Voice, für die man sich jetzt nicht schämen musste, veröffentlicht hatte, wie lange dieser kleine Rechner rund um die Uhr lief, um das erste Modell zu haben. Willst du einen Tipp abgeben?
Okay, du hast gesagt, das waren zwei Wochen auf einem normalen Rechner. Also, aber waren das jetzt mehrere Iterationen oder meinst du wirklich nur die erste Iteration, die dann einigermaßen funktioniert hat? Sonst hätte ich jetzt gesagt, vier, fünf Tage oder sowas, aber...
Nee, also bis dann wirklich, also es kommen ja immer mal so Zwischenproben, kann man mal reinhören, aber so, dass man sagt, okay, jetzt ist die Stimme die erste Version, die man wirklich auch mal veröffentlichen kann, waren es knapp 3 Monate.
Okay. Mhm.
Ja, also man muss, also wie gesagt, wenn man jetzt nicht gerade die Kapazitäten von einem Google-Rechenzentrum in der Hintern hat oder halt eben eine modernere NVIDIA, also Desktop-Grafikkarte, dann muss man schon, oder musste man damals sehr viel, ich musste damals sehr viel Geduld mitbringen, also aber wie du sagst, also natürlich Iteration, natürlich macht man immer mal so einen Punkt, hört mal rein, wie ist es, wie entwickelt es sich. Man kann dann ja auch so ganz fancy Diagramme, also bei so KI-Modelltrainings, da werden so Tensorboard-Grafiken, da kann man dann ganz viele Leute beeindrucken, welche tollen Diagramme da gezeichnet werden. Ich hatte nur immer die Hoffnung, dass keiner fragt, was die bedeuten, weil dann wäre es schon wieder dünn geworden. Also man hat dann irgendwo aus diesem Wust an Diagrammen, so 2, 3 wusste man dann, okay, das muss nach unten gehen und wenn der Wert da sinkt, ist es gut, der darf nicht steigen, dann wäre das schlecht. Und also so 2, 3 habe ich dann auch irgendwann verstanden und konnte ich interpretieren. Aber ansonsten waren die wirklich gut, um Leute, die mit nichts zu tun haben, schnell zu beeindrucken.
Okay, gut. Also jetzt hast du ganz lange gerechnet und dann hast du da irgendwie so ein Modell rausgehabt. Das hast du dann unter einer freien Lizenz ins Internet gestellt und dann kann das jetzt jeder verwenden.
Genau. Und dann kann das wirklich komplett jeder verwenden. Also ich habe das bewusst ja auch unter CC0 oder unter ganz freigebigen Lizenzen weggegeben, wo dann auch Leute sagen, ja, aber ich muss dich doch fragen. Nein. Also du kannst das, wenn du das möchtest. Und das war mir halt auch wichtig, damit man eben nicht dann irgendwie das irgendwie einschränkt oder ob das jetzt jemand kommerziell in ein Produkt benutzt oder ob das jemand für irgendwas benutzt. Das hat natürlich auch gewisse Risiken. Das heißt, ja, das war ja für mich eine bewusste Entscheidung, weil ich gesagt habe, ich möchte einfach an das Positive glauben. Und das Negative, das blendet man ja gern so ein bisschen aus, dass es vielleicht auch missbraucht wird. Aber dazu gehört auch, also ich hatte tatsächlich auch mal den Fall, wo mir jemand eine E-Mail geschrieben hat mit einem YouTube-Link. Ich habe jetzt letztens mal wieder reingeguckt, das Video ist mittlerweile gelöscht. Ich weiß jetzt nicht, ob die Person es selber gelöscht hat oder ob es entfernt wurde. Auf jeden Fall schrieb mir eine Person eine Mail. Ja, danke für deine Thorsten Voice. Ich benutze das als Voice-Over für meine Videos. So. Mhm. Das war erstmal positiv, weil dafür ist es ja gedacht, dass die Leute das einfach frei nutzen können. Und ich gucke dann rein in diesen Videolink und höre meine Stimme. Also es war jetzt kein Gesicht zu sehen, aber PowerPoint-Folien oder irgendwelche Folien. Und meine Stimme erzählte dann über die Rechtmäßigkeit der BRD und dass das ja eigentlich alles ganz schwierig ist. Und ich habe dann sehr schnell gemerkt, das ist wohl so reichsbürgernaher Content. Und das war dann schon so ein Schlag in die Magengrube, wenn du dann, bisher war das immer nur so, ja, das könnte ja missbraucht werden oder das könnte ja mit irgendwas verwendet werden, wo ich mich überhaupt nicht mit irgendwie identifizieren würde, was in dem Fall natürlich ganz klar der Fall ist. Und das war dann schon so ein kurzer, so ein Moment, wo ich denke, scheiße, war das eine gute Idee, das so freigebig rauszugeben. Aber andererseits höre ich dann auch wieder ganz viele Beispiele, ja, wo das positiv genutzt wird. Also ich will das hier nicht irgendwie posen, aber zum Beispiel, aber auch mal schön, ein Lehrer hat mich angeschrieben, auch aus Berlin, ein Lehrer, der sagte, der hat eine IT-Klasse oder ist ein Informatiklehrer und macht mit seinen Schülern gerne mal so ein Projekt, wo man quasi so eine per Telefon eine Nummer anruft und dann kommt eine Sprachausgabe und dann kann man mit Telefonmenü drücken, wenn sie eins drücken, kommt das, zwei, drei, vier und so weiter, wie man das so klassisch kennt von Hotlines. Und da waren sie bisher, weil sie durften keine Cloud-Stimmen benutzen in der Schule, das war da nicht erlaubt. Und bisher war das immer statische Texte. Und dann hat er gesagt, naja, aber mit deinem Modell kann ich ja auf dem Schulserver selber so einen Text-to-Speech-Server betreiben. Und da können wir jetzt auch wenn mit Dynamiken arbeiten. Wenn du die 1 drückst, wird dynamisch die aktuelle die Wetterprognose von Berlin vertont und dann Hörer abgespielt. Also, und da gibt's weitere Beispiele, die mich dann doch sehr positiv wieder stimmen.
Okay, also du hast es nicht bereut, höre ich da jetzt raus? Oder wie würdest du jetzt das Fazit ziehen?
Ich würde es sofort wieder machen.
Okay, gut. Also es benutzen viele Leute, wenn ich jetzt sage, ich will das auch in meinem Projekt verwenden, was brauche ich dann da? Wenn ich sage, okay, keine Ahnung, ich will so ein YouTube-Video machen oder ich will einen Podcast machen und mit deiner Stimme reden oder ein Interview, keine Ahnung, faken oder was weiß ich, was man alles machen kann. Wie benutze ich denn deine Stimme jetzt? Was brauche ich da?
Also du kannst tatsächlich, wenn du es ganz einfach machen willst, auf der Thorsten Weiß Webseite ist direkt ein Link zum Ausprobieren. Führt dann im Prinzip auf so eine Hugging Face Space Seite. Da kannst du dann direkt im Browser einen Text eintippen, wählst eine von meinen KI-Stimmvarianten, also neutrale oder emotionale oder die hessische Variante, aus und kannst das direkt einfach im Browser dir dann abspielen und als WAV-Datei runterladen. Das ist dann quasi der ganz einfache Weg. Wenn du sagst, nee, ich möchte aber eigentlich das komplett offline haben, also ich möchte die Thorsten Weiß runterladen, dann gibt es drei Varianten. Das heißt, das eine ist das Thema Cokey. Das war eines der Text-to-Speech Open Source Projekte. Leider wird das nicht mehr aktiv gepflegt. Aber das kannst du runterladen. Die Doku gibt's auf der Thorsten Weiß Webseite. Oder Piper, das ist ein zweites Projekt, mit dem ich meine KI-Stimme trainiert habe. Oder das dritte ist jetzt Orpheus TTS. Also du kannst dir dann auch, wenn du sagst, ich möchte das nicht im Browser auf der Thorsten Weiß Webseite nutzen oder in diesem Hugging Face Bereich, gibt's Dokumentation, da kannst du das entsprechend dann lokal installieren. Also das Open Source Projekt, die Thorsten Weiß KI Stimme ist ja sozusagen ein Modell, was sich in diese Open Source, in das Projekt sozusagen integriert. Aber wie gesagt, Doku ist da auf der Webseite.
Ja, ich glaube, ich habe Cokey TTS genommen und habe irgendwie, genau, gesagt, da soll hier dein Tacotron 2 Modul irgendwie nehmen und dann den Text da reingegeben, den ich dich sagen lassen möchte und dann ist da so ein Flag-File rausgefallen.
Ja, siehst du, dann hat das doch wunderbar funktioniert.
Genau, und lokal hier auf meinem Rechner, also ne, ich habe das dann einfach mal gedacht, naja, komm, ne, hab dich kennengelernt, brauchte das, naja, irgendwie muss ich doch und irgendwie 3, 4, 5 Iterationen, aber irgendwann hast du dann die Sache gesagt, die ich haben wollte. Das erste Mal klang es auch nicht so schön, aber so mit ein bisschen, ja, dass mehr Pause drin ist und so, kann man noch ein bisschen sowas einstellen, klang das dann gut genug. Ja.
Genau, ja, manchmal muss man ein bisschen experimentieren auch und man ein Komma macht ein bisschen eine Pause oder einen Bindestrich. Also man genau. Kann so ein bisschen rumspielen, um so ein bisschen den Eingabetext so zu verändern, dass im Endeffekt ein gutes Ergebnis bei rumkommt. Aber auch das finde ich völlig fair, weil das gehört auch dazu. Ich kriege dann auch manchmal so Anfragen oder so Infos. Ja, aber so kommerzielle Produkte und die von Google, die klingen ja viel besser und so. Ja, das stimmt. Ich bin auch sicher, dass Google da mehr hat als einen Menschen, der in seiner privaten Freizeit daran arbeitet. Also insofern ist mir natürlich klar, dass die kommerziellen KI-Stimmen auch ganz andere Qualitäten bieten. Aber ich bin immer bestrebt, mein Bestes zu geben, da noch ja, einen Tacken besser zu werden. Aber ob ich jemals mit Google und Amazon Engineering konkurrieren kann, das wage ich zu bezweifeln.
Das heißt, du gibst dann auch ab und zu mal ein neues Modell raus. Wie gesagt, ich habe jetzt hier ne, mal kurz recherchiert und irgendwas runtergeladen. Gibt es dann auch noch neue Releases sozusagen von dir, von deiner Stimme?
Ja, also ich beobachte das Feld, weil ich bin ja so ein Open-Source-Sprachtechnologie-Enthusiast, wenn ich mich so da beschreiben darf. Und ich beobachte das und momentan ist es halt einfach so, dass ganz viele KI-Stimmen-Open-Source-Projekte kommen. Und wenn ich da so ein bisschen reinhöre und auch gucke, ob das jetzt ein gewisses Potenzial hat, wie beispielsweise Orpheus TTS, das ist jetzt das letzte Modell, was ich jetzt da trainiert habe, dann mache ich das und veröffentliche das natürlich auch. Ne? Weil die Aufnahmen, also dieses Voice Dataset, ist das gleiche, ne, was ich auch für die anderen Projekte genutzt habe. Aber das Framework, das Open Source Projekt, mit dem ich diese Stimme eben trainiere, da ist ja auch eine gewisse Entwicklung immer drin. Neuere Projekte haben beispielsweise auch mehr emotionale Betonungen. Früher war das ja klassisch dieses Nachrichtensprecher, immer neutral, egal was für einen Kontext der Satz hat.
Ja.
Mittlerweile wird die Emotionalität natürlich auch mehr und mehr reinkommen. Teilweise basieren die auch auf diesen klassischen Large-Language-Modellen, sodass die KI selber auch ein Verständnis, wenn man es mal so nennen darf, hat vom Inhalt. Also ob diese KI jetzt merkt, oh, dieser Satz hat einen traurigen Inhalt oder einen lustigen Inhalt oder einen gewissen emotional gefärbten Inhalt. Und dann auch die Stimmvarianz entsprechend vielleicht ein bisschen anpassen kann da an dem Kontext.
Okay, jetzt haben wir geklärt, dass man es entweder auf deiner Seite oder über deiner Seite Texte eintippen kann und das irgendwie runterladen kann. Ne? Ich habe das jetzt bei mir auf dem Rechner gemacht. Ist auch irgendwie eine Möglichkeit, aber ich kann das ja noch integrieren. Und du hast auch einen Vortrag gehalten auf der FrostCon, wo es irgendwie so ein bisschen darum geht, wie kann ich dann deine Stimme als Sprachassistent in Home Assistant benutzen. Also sozusagen redet dann mein Home Assistant mit mir in deiner Stimme. Was brauche ich dafür? Wie funktioniert das?
Ja, tatsächlich, das geht. Und zwar also die lokale Sprachausgabe in Home Assistant basiert auf Piper Text-to-Speech. Und das ist ja auch eines dieser Open-Source-Projekte, was ich eben zum Training meiner Stimme genommen habe. Spannenderweise, ich stehe auch gerade aktuell wieder mit im Austausch mit dem Entwickler, weil der arbeitet auch an der neuen Version. Auf jeden Fall ist das in Home Assistant direkt integriert. Also da gibt es auch ganz viele Tutorials natürlich, wenn man dann nach Home Assistant und Piper guckt oder Text-to-Speech. Und das ist das kann man über diesen Home Assistant Add-on-Store sich installieren. Und dann gibt's in Home Assistant eben verschiedene Stimmen, die auch von Piper Text-to-Speech unterstützt werden. Auch verschiedene deutschsprachige Stimmen, auch weibliche Stimmen, die oft angefragt werden. Lustigerweise hat auch mich einer einmal angefragt, gibt es deine Stimme auch in weiblich? Und ich so, es tut mir jetzt echt leid. Ich kann vieles machen, aber die weibliche Stimme ist mir nicht gegeben. Also insofern nein, ich kann nur die eine Stimme anbieten, die ich habe. Aber ja, du kannst in Home Assistant über diesen Add-on-Store, kannst du das runterladen, kannst dann in der Konfiguration von Home Assistant verschiedene Stimmen aus dem Piper-Projekt auswählen. Und meine ist dabei sowohl die neutrale als auch die emotionale. Also du kannst tatsächlich auch mich in meiner wütenden KI-Stimme anschreien lassen, wenn dein Fenster im Bad zu lange offen ist. Also wenn du das möchtest.
Okay, oder auf Hessisch, oder?
Richtig, also du hast da die Auswahl, du kannst tatsächlich, aus diversen Möglichkeiten wählen.
Betrunken, ich kann mich betrunken von dir anschreien lassen. Oder betrunken kannst du mir sagen, dass, keine Ahnung, mein Fenster noch auf ist oder ich wieder irgendwelchen Blödsinn gemacht habe.
Ist, ganz genau.
Bisschen, weiß zwar nicht, wofür ich das brauche, aber ist lustig.
Das Lustige ist, diese emotionalen Aufnahmen, die musste ich ja auch entsprechend betonen bei der Aufnahme. Also ja, eine Frage, warst du betrunken? Nein, ich war natürlich nicht betrunken, als ich die Aufnahmen gemacht habe. Ich habe nur versucht, das so zu simulieren. Lustigerweise war es auch bei der emotionalen Wütend-Variante, wo ich ja dann auch ganz viele Sätze einfach ins Mikrofon geschrien habe, um einfach ja die Trainingsdaten des Voice-Dataset aufzubauen. Und dann musste ich immer noch die Leute vorwarnen, durchaus auch Nachbarn, nicht, dass die denken, was ist denn bei dem los? Warum brüllt der denn den ganzen Abend? Ja, also
ich mach da was für so ein Internet-Dings.
Ja. Also es ist auch echt nicht einfach zu erklären. Ich nehme Trainingsdaten auf, ein KI-Stimmmodell in wütend.
Ja.
Ah ja, alles klar.
Genau. Ja, ja. Mach mal wieder einen auf betrunken. Ja.
Richtig.
Das verstehen wir eher. Ja, das heißt wirklich, also für jedes von diesen Modellen musst du dann auch nochmal einen ganzen Set an neuen Aufnahmen machen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, okay, mit der normalen Thorsten-Stimme, da kann ich einfach sagen, moduliere das mal so, dass es wütend klingt, sondern das ist für dich dann auch immer extra Arbeit.
Genau, ich habe dann wirklich alle Emotionen mit hunderten Aufnahmen wieder hinter dem Mikrofon gestanden und habe versucht, was auch, also ich meine, für jemanden, der vielleicht aus der Synchronbranche kommt, wahrscheinlich einfacher ist, für mich als Laiensprecher sozusagen eine Herausforderung war, ich musste ja dann neutrale Sätze in, also keine Ahnung, heute scheint die Sonne, ist einer mein Lieblingssatz, den in betrunken, in wütend, in traurig, in angewidert sprechen, Und das gibt, also das ist nicht so einfach, also mir fiel das nicht so einfach. Und ich habe dann wirklich vorm Spiegel erstmal geübt und habe mir einen Satz vorgestellt, den ich vielleicht wirklich angewidert sprechen würde, und habe auf meinen Körper so ein bisschen gehört, okay, der Bauch spannt sich an, das Gesicht verkrampft ein bisschen, also, und habe dann versucht, bei Sätzen wie "Heute scheint die Sonne" das Körperliche sozusagen zu reproduzieren, in der Hoffnung, dass dann der Klang so rauskommt, wie als wäre ich angewidert von dem Satz "Heute scheint die Sonne". Und das war durchaus lustig, muss ich auch sagen. Also diese Aufnahmesessions, neutrale Sätze in verschiedenen Emotionen rauszuquetschen, war schon lustig.
Okay. Und da kommen auch immer neue Varianten hinzu. Also du bist immer noch weiter an dem Projekt. Nicht nur neue Releases der Haupt- oder der normalen, neutralen Variante, sondern es kommen dann auch immer weitere, ja, Arten, Spielarten hinzu.
Das tatsächlich aktuell nicht. Nee, okay. Momentan fokussiere ich mich eher auf nur gucken, was neue Projekte sind. Man muss ja auch ein bisschen die Zeit so ein bisschen im Blick halten. Also die private Freizeit wird ja auch nicht mehr. Man hat ja auch noch andere Interessen und auch, ja, Freunde und Familie haben natürlich zu Recht auch ihren Platz verdient. Und ja, da muss man halt ein bisschen haushalten. Und deswegen neue Aufnahmen würde ich gerne nochmal machen. Ich habe auch überlegt, ob es Sinn macht, dass man mal einen englischen Datensatz aufnimmt, dass man mal diesen schönen deutschen Akzent in englischer Sprache hat. Okay. Da muss ich aber nochmal in mich gehen, ob das wirklich sinnhaft ist und was man eigentlich damit machen wollen würde. So einen typischen deutschen Akzent beim TH, ob das dann einen Mehrwert bietet.
Okay, kommen wir vielleicht nochmal zurück zu Home Assistant. Also ich habe das dann irgendwie eingerichtet und dann redet Home Assistant mit mir, aber gibt es da auch irgendwie Möglichkeiten, dass ich zurückrede und da irgendwas passiert? Gibt es sowas in Home Assistant? Weißt du das?
Ja, natürlich, das gibt's auch. Also das Text-to-Speech, also die Ausgabe, ist ja nur die eine Seite der Medaille sozusagen. Die Spracheingabe ist die andere. Da gibt's verschiedene, ja, auch Open Source, auch beispielsweise Whisper. Das ist ja eine Spracherkennungsengine aus dem Hause OpenAI. Also eine der wenigen, die sie da Open Source gestellt haben. Yep. Und die kann man einbinden.
Gut. Also benutzen wir im Podcast auch regelmäßig.
Das stimmt, funktioniert gut. Das einzige Problem ist natürlich, je nachdem, was du für eine Hardware auch zu Hause hast, weil du hast ja gerade in so einem Dialogbetrieb wie bei Home Assistant, du willst ja jetzt nicht sagen, hallo Home Assistant, schalte das Licht an und nach schon 3 Minuten geht's Licht an. Also dann ist ja der Erfolgsfaktor nicht mehr vorhanden. Und deswegen, ich hatte das auch mal getestet mit Whisper, aber auf einem Docker-Container auf meiner NAS. Und das Transkribieren hat dann alleine 12 Sekunden gedauert. Und das machst du nicht im Alltag. Also du redest nicht mit einem, stell dir vor, du hast jetzt so ein Amazon-Gerät, du fragst das Gerät was, also keine Ahnung, wie spät ist es? Und die Antwort dauert länger als 60 Sekunden. Das ist die Antwort ja schon falsch per Definition. Also da kommt es ja auch ein bisschen drauf an, ob jetzt jemand sagt, hey, ich habe zu Hause ein halbes Rechenzentrum mit richtig Rechenleistung oder ich habe vielleicht nur ein Raspberry Pi, was jetzt auch schon mittlerweile ja durchaus Rechenleistung mitbringt, aber da bietet Home Assistant eine andere Variante, die ich auch ganz charmant finde. Und zwar, ich glaube, das basiert auf der Spracherkennung Kaldi und ist so ein Speech-to-Phrase, glaube ich, nennt sich das. Da hast du nicht diesen vollen Sprachumfang, weil bei Whisper hast du ja einen riesen, also gibt's ja verschiedene Modelle auch wieder, aber da kannst du ja deine Einkaufsliste reindiktieren, genauso wie du reindiktieren kannst deine Doktorarbeit in Quantenphysik. Das ist jetzt nicht der klassische Smart-Home-Use-Case. Und okay, je mehr Spracherkennung funktioniert, ja, desto mehr ist ja auch das Risiko für False Positive. Also, dass dann irgendwo, ne, du sagst, schalte das Licht an und der erkennt irgendwie, keine Ahnung, Atomphysik. Okay, wäre jetzt ein komisches Beispiel, aber und der,
ja, mit andere Licht geht's in der Physik auch, aber gut.
Stimmt, genau. Also, aber also das Risiko für Verwechslung und Falscherkennung ist natürlich immer ein Problem, weil, ja, schalte das Licht im Wohnzimmer ein und wenn, da reicht ja nur ein Fehler, ja, wenn aus Licht nicht wird und die Home Assistant erkennt, schalte das nicht im Wohnzimmer ein, dann ist es vorbei, ja, so. Und deswegen ist natürlich die gute Erkennungsrate, die fehlerfreie Rate natürlich sehr, sehr hoch oder sehr, sehr wichtig. Deswegen gibt's ja dieses Speech to Phrase. Da wird quasi live für das eigene System in Home Assistant geguckt, welche Entitäten, also welche Geräte und welche, ja, Automatismen hast du. Und dann wird genau für die Namen, die du in deiner Installation verwendest, ein KI-Modell speziell trainiert. Das heißt, du kannst damit jetzt nicht unbedingt die Einkaufsliste diktieren, ja, aber du kannst sehr präzise erkennen lassen und auch sehr performant erkennen lassen, alle Geräte, alle Namen, die du in deinem eigenen Home Assistant vergeben hast. Finde ich einen ganz charmanten Ansatz.
Das ist dann auf jeden Fall schneller.
definitiv schneller, weniger fehleranfällig für ja Falscherkennungen. Also insofern hat das einen Vorteil. Du kannst auch, glaube ich, weitere Wörter hinzufügen, weil auch mittlerweile in Home Assistant kannst du auch deine Einkaufsliste diktieren. Aber jetzt werden die wenigsten wahrscheinlich irgendwie ihre Lampe Tomate oder Salat oder keine Ahnung was nennen. Also du kannst noch weitere Wörter ergänzen, damit das Modell auch deine Einkaufsgewohnheiten erkennen kann.
Es gibt ja mittlerweile so Raspberry Pis mit auch so KI-Heads. Brauche ich dann sowas, um diese Dinge zu tun? Oder sagst du, da reicht ein normaler Raspberry Pi oder läuft, keine Ahnung, läuft es jetzt mittlerweile auch schnell genug in deinem Docker-Container?
Also mit diesem Speech-to-Phrase läuft es tatsächlich relativ gut. Jetzt muss ich fairerweise sagen, ich bin noch in der Experimentier- und Bastelphase. Also ich bin jetzt noch nicht so weit, dass ich ja mir das jetzt im Wohnzimmer in einem produktiven Betrieb nutze. Also insofern ist das alles noch so ein bisschen aus der Forschungsecke bei mir. Mhm. Da hat der Home Assistant auch ein Gerät, der sogenannte Voice Preview Edition Gerät, wobei Preview Edition nicht heißt, dass es noch keine finale Version ist, sondern einfach nur, dass sie noch auch planen, weitere Iterationen des Geräts zu optimieren und zu veröffentlichen. Aber dieser Voice Preview ist quasi das Endgerät, was du einfach in die Steckdose steckst, WLAN dran und ja, und dann hast du eben eine gute Integration in Home Assistant, weil am Endeffekt im Backend, also auf der NAS, im Container oder was auch immer, hast du dann deine Text-to-Speech und deine Speech-to-Text-Engine auf der Eingangsseite, aber du brauchst ja trotzdem noch ein gutes Mikrofon, was auch Raumfilter hat, weil
und vielleicht mehr auch als ein Mikrofon drin.
Genau. Und du hast eben auch diese Raumerkennung. Das Ding ist, wenn du jetzt ein normales Mikrofon dir vorstellst und du stehst ja nicht beim klassischen Smart-Home-Betrieb immer vor einem Mikrofon mit 30 Zentimeter Abstand zum Mund und redest Hochdeutsch. Du läufst ja auch mal vorbei, nebenher, keine Ahnung, läuft noch irgendwie die Spülmaschine oder keine Ahnung, was der Fernseher läuft. Und du bewegst dich und guckst gleich nicht ins Mikrofon, Richtung Mikrofon. Und trotzdem muss es ja irgendwie noch halbwegs seriös funktionieren. Und das ist schon eine Herausforderung für so Mikrofon-Arrays, für so Mikrofon-Hardware, das sauber rauszufiltern, damit ein halbwegs brauchbares Audiosignal dann auch in die Spracherkennungs-Engine reinläuft.
Das ist jetzt also ein spezielles Stück Hardware von den Leuten, die Home Assistant bauen, was man sich so einfach kaufen kann und dann ja bestellt, reinsteckt und sich mit dem Home Assistant irgendwie verbindet und dann ist es so eine fertige Appliance.
Genau. Also das ist ja auch immer so ein Thema auf der Programmierungsseite, dass es natürlich schöne Open-Source-Projekte gibt, ist alles super. Das finde ich auch total wertvoll, aber im Endeffekt, wenn man es wirklich mal in einem Praxisalltag nutzen will, gut, jetzt kommt es ein bisschen drauf an, der eine oder andere sagt vielleicht, ich finde es schön, wenn ich auf dem Esszimmertisch einen Raspberry Pi mit 3 angelöteten Kabeln und einem Mikrofon-Head irgendwie habe, dann findet der eine das schön, aber ich gehe mal davon aus, dass viele auch sagen, nee, also ich möchte gerne in meinem Wohnbereich jetzt keine Werkstatt simulieren, sondern ich möchte einfach ein schönes Gerät, was ich in die Steckdose stecke, was halbwegs attraktiv aussieht und eben auch ja gut funktioniert.
Ja, der Woman Acceptance Factor oder selbst wenn es einfach so im Haus dann ja sich ein bisschen einfügt in die Umgebung und ja, ansonsten kann man sich's natürlich auch selber bauen, weiß ich nicht, in die Decke lauter Mikrofone hängen, da kann man bestimmt auch coole Sachen machen, die mir gerade so einfallen, aber ja, das
da wird's am Wochenende nicht langweilig.
Genau. Ja,
da kannst du ganz viel, also wie gesagt, basteln kannst du ganz viel, aber das ist ja immer so die Frage auch der Zielgruppe. Also sagst du, ich gehe wirklich an die Bastler, die auch nicht zurückschrecken, auf dem Raspberry Pi sich irgendwas zusammenzulöten, ja, und da irgendwas zu bauen? Oder sagst du, naja, ich habe schon auch den Anspruch, ja, relativ Plug and Play, gut mit guter Assistenzführung oder guten Wizards da irgendwas zu machen und eben eine gute Hardware? Nein. Ich weiß jetzt nicht, ob der Amazon Smart Speaker so erfolgreich wäre, wenn sie einfach nur einen Bausatz veröffentlicht hätten, wie den Raspberry Pi zusammenlötest.
Ja, vermutlich nicht.
Genau. Und es soll ja auch am Endeffekt schön wohnzimmerkompatibel aussehen.
Genau. Ja, wird wahrscheinlich dann auch nicht der einzige Hersteller bleiben, der sowas baut. Und ansonsten steht uns Techies ja immer noch frei, sich da selber Sachen zusammenzuklöppeln.
Ja, und da gibt's auch ganz spannende, auch glaube ich aus der Home Assistant Community Projekte, wo dann irgendwelche Leute aus dem 3D-Drucker noch tolle Gehäuse gebaut haben mit irgendwelchen Robotern, die dann auch noch irgendwie rote Augen leuchten, dann wenn dann quasi die Spracherkennung aktuell läuft. Also da gibt's ganz lustige und kreative Menschen, die dann ja ihren 3D-Drucker quälen und da ganz tolle Sachen bauen, wie man ein Mikrofon schön nerdig verstecken kann.
Mhm. Gut, also nicht nur die Sprachausgabe mit deiner Stimme funktioniert dann, sondern eben auch eine Spracheingabe. Und ja, dann habe ich sozusagen wirklich so ein Konkurrenzding für so einen Smart Speaker und habe eben auch noch, ja, kann auch noch mein Smart Home damit steuern.
Und es läuft eben lokal. Gerade beim Smart Home ist ja auch ein Sicherheitsaspekt natürlich drin. Das willst du ja vielleicht nicht immer irgendwo ja mit irgendwelchen Cloud-Diensten koppeln. Also insofern ist das definitiv ein Vorteil. Was bei Home Assistant auch noch ganz schön ist, ist, wenn die Spracherkennung mal falsch läuft, was ja durchaus passieren kann. Also ich meine, ich habe ein Beispiel selber erlebt. Ich wollte bei uns in der Vitrine das Licht anschalten und habe gesagt, schalte Vitrine ein. Und also statt Vitrine mit V, also wie man halt schreibt, wurde erkannt, wie Leerzeichen Trine, also der Name, wie Trine. Und das konnte ich jetzt Whisper nicht abgewöhnen, dass ich nicht die Vitrine meine, sondern die Vitrine. Und dann kannst du sogenannte Aliase definieren. Das heißt, du kannst sagen, wenn die Spracherkennung mir liefert den Text Vitrine, ersetze es durch Vitrine. Und das ist dann natürlich schon immer schön. Oder wenn du sagst, ich möchte vielleicht auch nicht nur das als Vitrine, sondern als Schrankbeleuchtung oder als, ja, vielleicht sogar auch mal mehrsprachig irgendwie ansprechen, wenn man auch vielleicht einen Haushalt hat, wo dann irgendwie zwei Sprachen gesprochen werden. Also da gibt's durchaus Möglichkeiten.
Das heißt, ich sehe wirklich, was der erkennt und kann das dann entsprechend zuweisen.
Genau, also du kannst da so einen Debug-Modus aktivieren, wenn du da so ein bisschen in die Untiefen abtauchst und dann zeigt er dir genau an, auch von der Laufzeit, wie lange hat jetzt der Prozess für die Spracherkennung gedauert, was wurde erkannt, was hat er dann am Endeffekt aus der Spracherkennung auch raus, also dieses sogenannte NLU, dieses Natural Language Understanding, weil im Endeffekt muss er ja dann aus dem Text, den du sagst, erkennen, um welche Entität, also welches Licht, um welchen Rollladen oder was auch immer geht es und welchen Status möchtest du setzen, weil er muss es ja dann im Endeffekt auch sehr spezifisch auf ein Gerät anwenden und dazu gehört es ja nicht dazu, die Anfrage 1:1 hoffentlich fehlerfrei von Sprache in Text zu übersetzen, sondern auch zu verstehen, was du meintest, wenn du den Text gesprochen hast.
Ja. Auf jeden Fall cooles Projekt und wie gesagt, bei der Ausgabe ja, kann ich deine Stimme nehmen oder eine der da entsprechend vorkonfigurierten. Habe ich mir tatsächlich jetzt noch gar nicht angeguckt. Ansonsten kann man ja auch deinen Vortrag wahrscheinlich nochmal nachgucken. Ne? Es müsste aufgenommen sein von der Frostcon von der letzten. Von dem her wäre da nochmal, ich glaube, da sind dann auch so ein paar Bilder von diesem Gerät, was du gerade erwähnt hast, dieses
Voice Preview Edition.
Das ist kein schöner Name. Da müssen sich noch irgendwas überlegen.
Da geht noch was am Marketing.
Ja, genau. Ja, das haben sie noch nicht so drauf. Aber gucken wir mal, wo sich das hinentwickelt. Wird ja dann, Voice Preview Edition ist ja wahrscheinlich auch nicht die erste Iteration von dieser ganzen Geschichte sein.
Nee, ja, da kommt bestimmt noch was.
Gibt sonst noch was zu Sprachassistent, Home Assistant zu sagen? Irgendwas, was wir vergessen haben? Ansonsten einfach mal rumspielen, oder? Einfach mal ausprobieren.
Ich denke auch. Einfach, also ich glaube, wer so ein bisschen IT-affin ist und wer ein Smart Home betreibt, ist das mit Sicherheit, also ich denke mal, also rumspielen ist immer gut.
Rumspielen ist immer gut. Wenn man selber ja, selbstständig ist sozusagen und Rechnung schreiben muss oder auch wenn man irgendwo in einem Unternehmen ist. Ich habe auf der Frostcon tatsächlich noch ein zweites Interview geführt und da geht es um E-Rechnungen. Fand ich mal ganz spannend, sich erklären zu lassen, welche Fristen gelten jetzt eigentlich überhaupt und wie kann man das Ganze dann eigentlich auch mit Open Source machen, weil das ist ja immer so ein Thema. Ich will natürlich jetzt nicht irgendwie ein teures Modul einkaufen oder je nachdem für meine Buchhaltungssoftware noch irgendwas aktivieren. Schön wäre natürlich, wenn es das irgendwie alles in Open Source gibt. Und dazu habe ich auch ein Interview gemacht. Und ja, das hören wir uns jetzt als nächstes mal an, nämlich mit Jochen. Ja, bei mir ist jetzt Jochen Sterk und du hast gerade einen Vortrag gehalten, 10 Dinge, die sie noch nie über E-Rechnung wissen wollten.
Weil zu erfahren gezwungen waren.
Ja, genau. War sehr interessant, kann man ja auch nachhören, aber das ist ja ein Thema, was zumindest, wenn man irgendwie ein Unternehmen ist oder selbstständig ist, gerade viele betrifft, weniger jetzt als normaler Consumer. Ja, wenn ich einfach eine Rechnung von einem Unternehmen kriege, ist mir das wahrscheinlich egal, ob das Papier oder wie auch immer, oder ich kriege wahrscheinlich immer noch eine Papier- oder eine PDF-Rechnung. Aber für Unternehmen ist es ja schon spannend. Was was muss ich dann zurzeit machen? Und was muss ich vielleicht in 1, 2, 3 Jahren machen, wenn ich selbstständig bin und Leuten Rechnungen schreiben muss?
Also im Moment gibt es eine Empfangspflicht. Das heißt, ich muss XML-Rechnungen empfangen können. Da sind die Formate UBL und CII maßgeblich. Und die müsste ich dann theoretisch, wenn ich die zum Beispiel per E-Mail bekomme, auch bezahlen. Das heißt, im einfachsten Fall schnappt man sich einen Visualisierer wie den CubaViewer und schaut sich an, was da drin steht, und dann kann man damit weiterarbeiten. Und das Ganze muss man dummerweise dann jetzt auch dank GOBD revisionssicher archivieren, aber das ist ein anderes Thema, da habe ich nichts zu tun.
Genau, ums Archivieren müssen wir uns jetzt erstmal nicht kümmern. Jetzt hast du irgendwie schon irgendwelche Standards genannt, das heißt, da kommt quasi per Mail irgendwas bei mir an, was ich dann aber eventuell gar nicht angucken kann.
Genau. Also das kann, wie gesagt, eine XML-Datei sein oder es kann eine Zugpferddatei sein. Eine Zugpferddatei ist eine PDF-Datei mit eingebettetem XML. Theoretisch müsste man bei der Zugpferddatei auch das XML beachten, aber da das gleich sein muss, würde ich da sagen, Kleinunternehmer kommen vielleicht im Moment noch davon weg, wenn sie einfach nur die PDF sich angucken. Aber bei der XML-Datei, da stehen dann halt die Beträge drin und das, was man bezahlen muss. Und das muss man archivieren, prüfen und möglicherweise validieren und bezahlen, genau.
Aber es kann auch sein, dass ich nur ein XML kriege. Ja. Und was mache ich dann?
Du schaust es dir an und entweder, wenn du sehr gut bist im Texteditor, aber typischerweise, wie gesagt, so ein CubaViewer oder sowas, dann kriege ich da ein Rechnungsbild draus generiert.
Und Cuba ist ein Programm, was du entwickelt hast, mitentwickelt hast?
Genau, vom Prototype Fund gesponsert, dankenswerterweise. Ist ein Open-Source-Programm, Offline-Viewer für Mac, Windows und Linux. Gibt auch andere Viewer. Die OpenX-Rechnung Toolbox gibt es zum Beispiel, die ist Open-Source. Und dann gibt es noch einen Ultramarine-Viewer, der ist, glaube ich, Freeware bis Open-Source. Also es gibt Online-Viewer. Es gibt viele Online-Viewer, auch zum Beispiel von Elster oder sowas. Genau, also da könnte ich quasi Webseite aufmachen und meine XML-Datei hingeben und dann kriege ich auch angezeigt, was ich denn jetzt tun muss oder was da drin steht in dieser Rechnung.
Gut, aber trotzdem ist ja wichtig, dass es auch ein Open-Source-Tool gibt, dass ich irgendwie die Möglichkeit habe, wenn ich so ein Ding kriege, damit irgendwas zu machen, und vielleicht will ich ja auch nicht, dass ich mich auf irgendwelche Online-Tools, die dann vielleicht auch noch Geld kosten, ja, irgendwas haben wollen, dafür, dass ich da die Rechnung hochlade und naja.
Also die QSIT sind die Herausgeber von der X-Rechnung, die haben dankenswerterweise entsprechende XSLT-Dateien freigegeben, die dann umwandeln in HTML. Das ist die Grundlage von dem CubaViewer und auch von Ultramarine-Viewer und auch von der OpenX-Rechnung-Toolbox. Also es gibt Grundlagen dafür, ja. Und dann auch fertige Sachen.
Okay. Jetzt haben wir darüber geredet, wie ich die Sachen empfangen kann und sie mir vielleicht anzeigen lassen kann, damit ich dann doch weiß, was da drin steht, wenn ich nicht gerade im XML rumfummeln will, damit ich sie überweisen kann. Ne? Ja, kriege ich irgendwie, ich muss ja trotzdem mit meiner Bank dann kommunizieren. Was ist denn jetzt aber mit Schreiben? Muss ich diese X-Rechnung auch anderen Leuten zur Verfügung stellen, wenn ich ein Unternehmen bin?
Also wenn du ein Unternehmen bist, musst du derzeit nur in X-Rechnung schreiben, wenn du einen Behördenkunden hast.
Okay.
Und du wirst allerdings ab 2027 kommt eine Pflicht zum Schreiben für Firmen über 800.000 Euro Jahresumsatz. Und ab 1.1.2028 werden auch Firmen unterhalb dieser Grenze E-Rechnungen, also XML letzten Endes, irgendwo schreiben müssen. Und ja, das betrifft letzten Endes alle Unternehmen, weil es wird die Alternative nicht mehr geben. Also es wird kein PDF ohne XML mehr geben und es wird auch keine Papierrechnung mehr geben.
Aber es funktioniert alles, dass ich das bei einer E-Mail-Adresse ablade. Also, oder muss ich es in irgendeinem Webportal hochladen?
Das ist eine interessante Sache und ich bin kein Rechtsanwalt und kein Steuerberater, aber ja. Es kann sein, dass ich weiß es nicht, ich habe schon wilde Sachen gehört. Es kann sein, dass irgendein Hersteller oder irgendeine Firma sagt, ich schreibe jetzt mal in die AGBs, dass du mein Rechnungsupload-Portal benutzen musst oder sowas.
Ach du Scheiße.
Die Frage ist, ob das dann gültig ist und ob das vor Gericht hält und sowas, aber ja.
Betrifft es nur Rechnungen, die ich deutschen Kunden stelle? Betrifft es Europa? Betrifft es die Welt?
Das betrifft zuerst mal Rechnungen, die du deutschen Firmenkunden stellst. Also es betrifft nicht Rechnungen an Privatverbraucher. Die können weiterhin Papier oder PDF bekommen ohne XML. Es betrifft Rechnungen über 250 Euro. Und es gibt einen definierten Satz von Ausnahmen. Ich glaube, Paragraph 4 Sozialgesetzbuch oder sowas. Es sind Ausnahmen definiert, sowas wie ein Grundstücksverkauf. Dafür brauche ich wohl keine Rechnungen schreiben. Aber es betrifft interessanterweise, wenn du ein Kleinunternehmen bist, musst du noch keine E-Rechnungen schreiben, aber du musst E-Rechnungen entgegennehmen können. Und es betrifft tatsächlich zum Teil auch die kleinsten der Kleinen, also sogar zum Teil Photovoltaikbetreiber oder sowas müssten theoretisch E-Rechnungen dann in XML entgegennehmen können.
Und grenzüberschreitend, also EU-mäßig?
Genau. In der, also international schon mal generell nicht, also nach Afrika oder außereuropäisch nicht. Innerhalb von der EU gibt es wieder, also es gibt eine EU-Richtlinie, die sagt, dass das möglich sein muss. Und bei dieser EU-Richtlinie reden wir davon, dass es ab 1. Juli 2030 kommt.
Okay, ist also noch ein bisschen Zeit immerhin.
Ja.
Und da muss ich die auch einfach per E-Mail schicken, oder?
Da musst du dann hochladen. Also da musst du dann, oder da wird es dann ein nationales System geben. Das wird auch das System sein, an die man seine normalen Rechnungen dann auch übermitteln muss. Und dieses nationale System spricht dann quasi mit dem internationalen System. Und wenn du kannst Provider benutzen und zum Teil gibt es auch oder Dienstleister, die E-Rechnungen übermitteln, die das quasi, die dann die Informationen ausleiten, an dieses Portal schicken. Aber das ist noch relativ unklar, wie das genau aussieht. Wir bei Frankreich, die sind etwas früher als wir und die, oder etwas weiter als wir. Und da reden wir darüber, die haben zum Beispiel ein REST-API. Das ist so einer der Standards, die man da verwenden kann. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten zu übermitteln. Bei Italien ist es, glaube ich, per SCP hochladen oder sowas.
Okay, interessant. Also muss ich mich dann, ich meine, gut, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, wenn du sagst, 2030
ist noch ein bisschen. Vereinheitlicht werden, ja. Aber es wird immer mehr, es werden auch immer mehr Sonderfälle kommen, weil letzten Endes reden wir über mindestens 1,2 Milliarden Rechnungen pro Jahr und da gibt es dann eine, die komplizierter ist als 1,1 Milliarden 999 Millionen 999.000 999 andere.
Ja. Okay, aber ich meine, gut, wenn ich jetzt ein KMU bin, ist meine Rechnung wahrscheinlich eher was Kleineres oder eher was Standardkonformeres. Ja. So um den Fall geht's mir jetzt. Was ist, wenn ich irgendwelche Quittungen ausstelle? Was weiß ich, muss eine Spendenquittung ausstellen oder ich muss dies oder jenes machen? Wie muss ich dafür auch eine Rechnung stellen?
Also
oder?
Wir reden über Rechnungen, Stornorechnungen und Gutschriften. Also kaufmännische Gutschriften und die Stornorechnungsgutschriften. Entschuldigung, Korrekturrechnungsgutschriften. Und das muss sein, Quittung tendenziell nicht. Also Quittung würde ich denken, vielleicht ein Verbraucher gegenüber. Also Quittung sagt mir
nicht. Mache ich weiter mit dem Quittungsblock, wie schon seit 100 Jahren.
Und wie gesagt, bis 250 Euro ist man auch im Bereich der Kleinbetragsrechnung, wo man theoretisch auch irgendwie einen Bon hätte haben können oder sowas. Ja, das ist nicht betroffen.
Okay. So, jetzt bin ich ein kleines mittelständisches Unternehmen oder vielleicht selbstständig. Ich schreibe meine Rechnung zurzeit mit LibreOffice irgendwas. Wie mache ich denn das jetzt? Also mein PDF kriege ich hin. Wie kriege ich daraus jetzt so eine E-Rechnung?
Du brauchst auf jeden Fall irgendwas, was XML draus macht. Es gibt ein LibreOffice-Plugin von dem Alexis Delattre, glaube ich. Ja, aber letzten Endes, also du wirst dich darauf einstellen müssen, dass du es nicht mehr im LibreOffice Writer machen kannst. Also es wird zumindest, du wirst irgendwo einen Dropdown haben, wo du deine Mengeneinheit auswählst oder deinen Steuerausnahmecode. Und dafür brauchst du dann Makros und sowas. Aber du, ja.
Also es gibt nichts, dass ich einfach ein PDF draus mache und das PDF wird irgendwie in XML umgewandelt oder so.
Es gibt möglicherweise Dienstleister, die das versuchen und mehr oder weniger gut machen, aber in der Regel ist da immer noch ein Prüfschritt dazwischen, ob das auch so passt. Und wenn das halt, wenn du auch diesen Prüfschritt diesem Dienstleister überlassen möchtest, dann wirst du möglicherweise Geld dafür bezahlen müssen.
Mhm. Was würdest du jetzt empfehlen? Was muss ich tun? Insbesondere, wenn ich das natürlich mit möglichst viel Open Source machen will.
Einfach mal ein Reader runterladen, also sowas wie CubaViewer zum Beispiel mal runterladen, mal eine E-Rechnung angucken, also eine XML-Datei. Es gibt eine Sammlung von, wo ich mal zusammengestellt habe. Theoretisch müsstet ihr jetzt mit folgenden Dateien zurechtkommen, so mal eine UBL und mal eine CII und mal eine FactWix oder mehrere davon. Einfach mal gucken, ob ich da irgendwas darstellen kann und einfach mal, wenn ich was schreibe, es gibt Validierer, auch Webvalidierer, zum Beispiel sowas wie portinvoice.com, da lade ich eine Rechnung einmal hoch und dann prüft er quasi, ob die syntaktisch korrekt ist, verwendet im Hintergrund Mustang Project. Kann ich also auch offline machen, wenn ich ganz gerade auf Reisen bin oder sowas. Aber wenn ich dieses Portinvoice verwende, da kann ich wirklich einmal eine Rechnung reintroppen und sehen, die ist jetzt fehlerfrei oder eben auch nicht fehlerfrei. Und je mehr Fehler die hat, desto mehr muss ich mich dann irgendwie an Experten wenden oder an Open Source Projekte wenden, die das möglicherweise besser machen.
Jetzt hast du gerade Mustang Project schon erwähnt. Magst du noch kurz sagen, das ist ja auch ein Projekt von dir. Was macht das?
Das ist gestartet als Java-Bibliothek und hat jetzt auch ein Kommandozeilentool und das kann E-Rechnungen konvertieren, lesen, schreiben und validieren. Das heißt, ich kann damit zum Beispiel sowas machen wie eine PDF und eine XML oder eine PDF zusammenführen mit den Daten von der E-Rechnung oder die Daten rauslesen, auch die XML rauslesen und diese Daten zum Beispiel umwandeln, zum Beispiel von CII auf OBL, aber aus Gründen gerade nicht andersrum. Oder ich kann sie umwandeln in PDF, also eine XML-Datei in PDF umwandeln oder eine XML-Datei in HTML umwandeln. Genau, und es gibt auf zugpferd.org ist eine inoffizielle Seite, die offizielle Zugpferd-Seite ist natürlich pferd-net.de. Auf zugpferd.org habe ich einfach mal alle Open-Source-Bibliotheken und Tools gelistet, die mir so aufgefallen sind, die so in diesem Dunstkreis E-Rechnung, X-Rechnung, Zugpferd, Faktor X unterwegs sind. Gerne auch dazu beitragen und neue Tools melden, wenn ich hier noch nicht auf dem Schirm habe.
Okay. Wenn ich jetzt also eine eigene Rechnungsverwaltung habe und mich damit beschäftigen muss, demnächst solche E-Rechnungen in welchem Format auch immer schreiben zu müssen, würdest du sagen, okay, ich kann mir dieses Mustang mal mit angucken und das versuchen da anzubinden?
Ja, also Mustang ist jetzt ein paar Kommandozeile oder wenn du Java-mäßig unterwegs bist, wenn du eine andere Programmiersprache hast, gibt es auch viele Bibliotheken für andere Programmiersprachen. Ja. Mhm.
Und ihr helft auch dabei? Also ich glaube, du hast eine Firma in dem Bereich oder so?
Ich habe eine Firma in dem Bereich. Wir helfen auch dabei. Wir helfen sehr gerne zur Selbsthilfe. Also wenn jemand Contributor ist oder werden möchte, dann helfen wir sehr gerne, wie da beigetragen werden kann zum Open-Source-Projekt. Wir haben auch eine kommerzielle Lösung oder natürlich auch gegen Geld. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich brauche jetzt mal jemanden, der sich das mal anguckt oder ich habe jetzt hier ein unlösbares Problem oder mein Validierer sagt, es ist ständig kaputt. Mhm. Genau, und ich habe auch einen kleinen REST-API-Server, den man sich dazu buchen kann. Der kann dann auch PDF in PDF-A umwandeln, weil das brauche ich für Zugpferd. Und der kann auch sowas wie von, auch wieder aus Gründen, kann der dann auch von UBL auf CII umwandeln, was genau die Richtung ist, die bei Mustang aus anderen Gründen nicht geht.
Okay, gut. Also, halten wir fest, wir müssen uns damit beschäftigen.
Leider Gottes, ja.
Ja, spätestens so 28 habe ich verstanden, selbst genau. Wenn ich ein kleines mittelständisches Unternehmen bin.
Und besser früher als später, weil ja, ansonsten...
Auf europäischer Ebene bis 2030 und...
Es könnte Verschiebungen geben, theoretisch, aber diese Verschiebungen müssten in einem Gesetz verabschiedet werden und da ist im Moment meines Wissens nichts auf dem Weg. Und besser jetzt kurz mal reingucken, während man Zeit hat oder sowas, als dann auf den letzten Drücker im Dezember 2027 noch in den letzten 3 Tagen, also auf den Weihnachtsfeiertagen noch versuchen, was zu reißen.
Genau. Und wenn ich eben, wie gesagt, eine eigene Rechnungsstellung gerade habe, muss ich mich irgendwie damit beschäftigen, dass es reinkommt. Und da können mir eben Kuba zum Anzeigen helfen. Und
wenn ich eine benutze, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es irgendwann kommen wird in dieser Rechnungsstellung. Software gibt ja auch Rechnungsstellungssoftware wie Faktorama oder sowas, die schon können. Und
die ist auch Open Source, oder?
Ja. Okay. Faktorama ist offline Open Source für Windows, Linux, Mac. Wird der Ralf Feidenreich ist da, der Maintainer aktuell und ist eine tolle Software, die zum Beispiel Zugpferd-Dateien erstellen kann.
Und da arbeitet ihr auch zusammen?
Ja, also ja. Reden. Jedes Jahr reden wir darüber, dass wir irgendwie, ich wollte Faktorama eine Perspektive bereitstellen, weil es ein RCP-Projekt und er wollte mal Mustang als Bibliothek benutzen, aber es ging aus Gründen bisher beides noch nicht so richtig, wir sind im Austausch und auch mit anderen Softwareherstellern, Open Source Projekten gerne Austausch, weil wir können das kann einer alleine gar nicht alles machen.
Mhm. Aber ansonsten zugpferd.org ist eine Anlaufstelle.
Ja.
Ist da auch irgendwie eine Community oder habe ich da irgendwie ein Forum oder irgendwas, wo ich sage, okay, da sind Gleichgesinnte, mit denen muss ich mich oder kann ich mich da austauschen, weil die haben ähnliche Probleme?
Nein, auf zugpferd.org nicht. Also da gibt es noch eine FAQ, aber es gibt eine Zugpferd-Community, wenn du die so ansprichst. Es gibt auf zugpferd-community.net, glaube ich, gibt es eine Firma Opwise in Bielefeld, die macht auch die jährlichen Zugpferd-Entwicklertage jetzt wieder im September und die haben auch ein Online-Forum und das ist auch kostenfrei. Das heißt, man kann sich auch, selbst wenn man nicht auf die Zugpferd-Entwicklertage geht, kann man sich kostenlos registrieren und diesem Forum posten und lesen und sich mit Gleichgesinnten vernetzen.
Super, vielen Dank, Jochen, dass du uns mal erklärt hast, wie das mit dieser E-Rechnung funktioniert und bis wann wir uns definitiv damit abgefunden haben müssen. Gut, jetzt seid ihr hoffentlich aufgegleist und wisst, wann ihr dann welche Sachen machen müsst, um die E-Rechnungen entsprechend richtig zu verschicken. Manche von euch haben vielleicht noch ein bisschen Zeit, müssen sich noch nicht gleich damit beschäftigen. Andere sind vielleicht schon so einen Tick zu spät. Empfangen müssen wir sie ja alle auf jeden Fall schon. Schicken demnächst dann irgendwie auch. Und ja, auch ich bei meinen Rechnungen musste mal gucken, wie ich dieses XML-Format wieder zu frickeln kann. Genau. Jochen, du kennst Jochen auch, ne?
Genau, ich kenne Jochen tatsächlich von dem Frankfurter Webmontag. Über den haben wir uns mal kennengelernt. Seitdem stehen wir im lockeren Austausch hin und wieder mal. Und ich hatte ihn letztens gesehen am Usability-Testessen. Da ist er ja auch sehr engagiert immer dabei. Übrigens eine schöne Veranstaltung, die ich gerne empfehlen kann. Die ist, glaube ich, auch an verschiedenen Regionen in Deutschland immer mal unterwegs.
Das
Aber ja, da
Usability-Testessen. Okay.
Sag bloß, du kennst das nicht.
Das Kind, nee, kenne ich nicht. Vielleicht, weil ich nicht so ein Usability-Mensch bin. Ich weiß nicht.
Ja, dann konzentrieren wir uns einfach aufs Essen, in dem Test Essen.
Okay. Ja.
Also, kannst gerne mal reingucken. Ist wirklich also eine schöne Veranstaltung. Ich war jetzt auch schon zwei oder dreimal bei einem dabei. Vielleicht ganz grob. Es geht darum, du hast verschiedene Stationen von Menschen, die irgendein Produkt, das kann ein IT-Projekt sein, muss es aber nicht sein. Und die bauen quasi eine Station auf, wo sie ihr Thema präsentieren und du hast nur, ich glaube, 10 Minuten Zeit und da kommen immer verschiedene Leute bei dir vorbei, die kennen dein Thema nicht, die kennen dich nicht und du hast dann irgendwie wenige Minuten Zeit, denen was zu erzählen und dann können die einfach zum Beispiel mit deinem Produkt mal arbeiten oder interagieren, wenn es da was gibt oder Feedback abgeben und du siehst quasi oder du kannst beobachten, wie Menschen, die überhaupt mit dem Thema komplett keine Berührung haben, einfach
damit
ganz umgehen und dann hast du ganz wertvolles Feedback. Und das findet meistens bei irgendwelchen Unternehmen statt, die dann auch nochmal Pizza und Bier sponsern, so dass du dann quasi einfach in einem schönen Abend gesellig ein bisschen neutrales Feedback bekommst. Ja, also will sagen, auch da ist Jochen im Raum Frankfurt, daher kennen wir uns unter anderem auch.
Gut. Und wenn man, genau, Hilfe braucht bei E-Rechnungen, wie das Ganze funktioniert, kann man ihn natürlich da auch fragen an der Stelle. Entweder bei dem Testessen oder bei irgendeiner User Group oder entsprechend ihn einfach mal anfragen. Genau, wunderbar. Ja, dann sind wir sozusagen durch mit unseren Themen, mit der FrostCon. Wie gesagt, auch dieses Jahr wird es wieder eine FrostCon geben, dann die 21. Ausgabe. Ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe. Ich versuche es auf jeden Fall, aber das ist immer, ja, August ist immer noch so ein bisschen Ferienzeit und man ist noch verreist oder man muss immer gucken. Wobei sich bei uns die Ferien jetzt wieder langsam nach vorne verschieben. Irgendwann ist es dann in der normalen Arbeitszeit und dann ist es wieder einfach. Das heißt also spätestens, glaube ich, übernächstes Jahr ist es bei mir dann schon wieder raus aus der Ferienzeit und dann schaffe ich es wieder regelmäßig zu FrostCon. Fast versprochen, würde ich sagen, dazu. Du bist auch wieder dabei oder versuchst es zumindest?
Ich werde es definitiv versuchen. Wie gesagt, ist ja immer wieder schön und ich glaube, da können wir guten Gewissens beide nochmal Werbung machen. Es ist eine sehr lohnende Veranstaltung, wer es also zeitlich ermöglichen kann. Ich meine auch, es ist kostenfrei, das heißt, es kostet keinen Eintritt. Man kann gerne einfach vorbeikommen und wird mit Sicherheit ganz viele spannende Enthusiasten kennenlernen.
Genau. Für Social Event muss man einen Beitrag bezahlen, aber die Konferenz an sich, ne, dass man die ganzen Vorträge reingeht, dass man die ganzen Projekte besucht, das, was wir alles erwähnt haben, das ist kostenfrei möglich. Man braucht da kein Ticket, man muss sich auch nicht vorher anmelden. Und trotzdem, ja, wie gesagt, ist eins der größeren oder großen Open Source Events in Deutschland und lohnt sich da an der Stelle auf jeden Fall. Gut. Vielen Dank, Thorsten von Thorsten Voice, dass du uns hier mal Rede und Antwort gestanden hast, wie das mit diesen ganzen Sprachmodellen funktioniert. Ich habe auf jeden Fall eine Menge gelernt, hoffentlich unsere Hörer auch. Und ja, gucken wir mal, was an demnächst für interessante Projekte mit deiner Stimme aufpoppen.
Ja, und auch nochmal vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Viel Spaß gemacht.
Und wir hören uns dann hoffentlich nächsten Monat wieder zur nächsten Radiotalk-Sendung. Und ich wünsche euch bis dahin eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß am Gerät. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Das war eine Sendung von Radiotalk. Euer freies Magazin rund um Linux, Open Source und digitale Kultur. Herausgegeben im Jahr 2026. Unter Creative Commons Lizenz Namensnennung, Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Manitou. Bleibt neugierig, bleibt kritisch.